Neue Folge, neues Glück. Jetzt geht's los mit Almost Daily und einem tollen Gast.
Das ist hier der Almost Daily Fuchs, ne?
Das ist dieses Almost Daily und du bist der Gast. Ingo Mess ist am Start. Ingo Mess, die deutsche Stimme. Es gibt eigentlich nur die deutsche Stimme von Game 2, von Game 1. Kannst du mal was sagen, damit die Leute alle jetzt zu Hause... Ach, der.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich versuche das. Danke.
Ich würde ganz gerne kurz Danke sagen an Holy. Hier vorne haben wir es ein bisschen aufdrapiert, denn das ist der Sponsor von Almost Daily und da sind wir sehr dankbar, dass Holy uns hier supportet. Holy ist ein Getränkepulver. Das kann man in ein Glas machen. Dann macht man da ein bisschen Wasser rein und dann schmeckt's lecker. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt Energy, es gibt Hydration und es gibt Eistee.
Und es gibt Milkshakes.
Es gibt seit neuestem auch Milkshakes, die übrigens sehr lecker sind. Die muss man dann natürlich mit Milch machen. Habe ich schon probiert. Erdbeer. Sehr, sehr lecker. Ihr könnt das gerne mal probieren. Es ist natürlich guter Geschmack. Kein Zucker, keine künstlichen Aromen. Also absolut top. Und es gibt natürlich auch noch einen Code für euch, nämlich AD5. AD5, ja, groß geschrieben für alle, die hier den Podcast hören, weil wir haben es auch eingeblendet gehabt. Da bekommt ihr als Neukunden 5€ Rabatt und AD, wenn ihr einfach 10% auf eure Bestellung wollt, dann probiert doch gerne mal Holy aus. Vielen Dank für den Support, Holy. Und ein Shaker und Starter-Pack und so weiter könnt ihr auch alles bestellen auf der Homepage. Guckt es euch doch gerne mal an. Wolltest du noch was sagen? Oder?
Ich hoffe, dass ich noch mal zu Wort komme, so vielleicht. Aber ansonsten jetzt akut fällt mir nichts ein.
Ja, cool, dass du da warst. Ja.
Danke.
Du kannst ja sonst im Verlauf unseres Gesprächs...
Genau, ich würde kurz melden. Vielleicht mal hier und da Anmerkungen machen.
Genau, aber
so das, Wort, ja. Wenn ihr Wortfindungsstörungen habt.
Reicht jetzt. Weil das war ja dein großer Wunsch, dass du einmal bei Almost Daily einfach zuschauen wolltest.
Richtig. Und deswegen zwar aus der ersten Reihe direkt.
Genau. Hier. Hattest uns das ja angeschrieben und uns auch Geld angeboten.
Mehrfach.
Und jetzt
angenommen.
Haben wir eine Summe erreicht, wo wir gesagt haben, ja, also das wäre Quatsch, jetzt da Nein zu sagen. Genau. Und deswegen
sitze ich hier und halte mich auch zurück.
In Zubudi?
Schon mal gesehen, ja. Gehört auch.
Gehört. Gerade
gestern.
Glaube ich.
Schön, dass du da bist.
Ihr habt ja jetzt einen
Freut mich.
Podcast. Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so.
Fast.
Fast, ja.
Wir lassen die schlechten Zeiten weg. Mhm. Wir widmen uns den guten Zeiten.
Also lügt ihr?
Nein. Wir lügen nicht. Aus.
Ein Lügen-Podcast.
Nur weil das in eurer Realität nicht machbar ist, heißt das nicht, dass andere Leute auch über schöne Dinge nachdenken können.
Nein, nein, das ist kein Lügen-Podcast. Das ist schon. Nein. Wir suchen. Die durchaus vorhandenen schönen Dinge. Guck mal, zum Beispiel, du denkst jetzt einfach, mein Oberteil wäre schöner, wenn die kleinen Fussel weg sind.
Nein, ich denke, dein Oberteil wäre schöner, wenn du dein Bändchen symmetrisch machen würdest.
Das denkst du?
Die Asymmetrie macht mich ganz fuchsig.
Ist das so?
Das ist ein Seil übrigens.
Ja, das ist ein Seemannsseil.
Ja.
Was sind denn so zum Beispiel schöne Sachen?
Zum Beispiel in der Sonne Boot fahren. Sowas. So ganz simpel. So ganz simple Sachen. Oder aber der, du fährst hierher und es ist eine schöne Fahrt. So kleine Sachen.
Hast du schon mal mit mir im Auto gefahren?
Nein, aber vielleicht kannst du das bei dir mal überdenken und sagen, ich muss ja gar nicht immer motzen, wenn jemand scheiße fährt, sondern ich kann auch die Fahrt genießen und sagen, ach, nein, du hast gerade gesagt, bist du schon mal mit mir Auto gefahren? Da denke ich natürlich, wahrscheinlich bist du schlecht gelaunt beim Autofahren oder sowas. Ja, und da stellt sich ja die Frage, ob das sein muss.
Aber ich steige ja nicht ein und sag mir, heute bin ich mal schlecht gelaunt, sondern dafür sorgen ja die anderen Verkehrsteilnehmer.
Aber wollen wir mal ganz kurz, ich weiß nicht, wenn dir das unangenehm ist, können wir das auch rausschneiden. Aber du hattest ja mal vor einigen Wochen den neuen Eddie ausgerufen.
Ja, das mache ich alle 3 Wochen.
Genau, und da hatten wir dann ja auch, also da ging es ja insbesondere auch um den Part des Autofahrens, dass du gesagt hast, okay, die Zeiten des cholerischen Wüstlings am Steuer sind vorbei. Du fährst jetzt mit einer neu gefundenen Gelassenheit und cruist wirklich ganz entspannt, unabhängig vom Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer durch.
Das habe ich niemals gesagt.
Also wir hatten, glaube ich, mal, könnt ihr da draußen das mal im Archiv einmal kurz raussuchen?
Ich kann ja nur meine Welt beeinflussen, aber ich kann ja nicht beeinflussen, was die anderen Verkehrsteilnehmer machen. Da bin ich ja sozusagen selber Opfer.
Ja, aber es ist die Frage, ob du selber in der Opferrolle bleiben willst oder ob du nicht doch irgendwo Sachen findest, die dich aus dieser Opferrolle rausnehmen.
Moment, erstmal habe ich gesagt Opfer, nicht Opferrolle. Opferrolle heißt, das ist etwas, das ich aktiv annehme, entgegengesetzt zu einer Tatsachenfeststellung, dass ich ein Opfer bin. Ich spiele nicht Opfer, ich bin Opfer. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
Ich finde, das ist ein Opfer
der anderen.
Wenn du jetzt noch auf den Boden schaust, bin ich zufrieden.
Warum soll ich auf den Boden? Guck auf den Boden.
Aber was zum Beispiel in dem Ganzen ja tatsächlich schön wäre, wenn man sich den Perspektivwechsel wieder erlaubt. Also wenn man so schnell wütend wird, da ist ja, finde ich, immer eine Unterstellung dem Gegenüber drin. Also zum Beispiel, man ruft irgendwo an oder man ist an der Kasse wütend und macht der Kassiererin den Vorwurf, dass das hier so scheiße läuft. Wenn man aber mal die Perspektive wechselt und mal denkt, niemand, also jeder ist ja genauso am Start wie man selber.
Hä?
Ja, hä? Du siehst nur deine Hände, du siehst dich selber ja nicht. Und so geht's jedem anderen Menschen auch. Okay. Und jeder andere Mensch möchte ja genauso einfach durchs Leben gehen, ohne jemanden.
Das stimmt nicht. Die Intentionen der Menschen sind komplett unterschiedlich. Es gibt nicht nur gute Menschen.
Das habe ich auch gar nicht gesagt.
Du behauptest, dass alle Menschen gut durch den Tag gehen wollen. Du behauptest, dass es...
Ja, für sich gesehen gut durch den Tag gehen wollen. Da gibt's ja schon einen Unterschied. Aber ich glaube nicht an per se böse Leute. Ich glaube daran, dass jeder seinen Tag so, sein Leben so gestalten möchte. Das machen wir ja alle zum ersten Mal dieses
Jahr. Hitler war einfach nur...
Nein, um Gottes Willen. Natürlich ja, aber gibt es böse.
Kriegt mit Hitler.
Ja, weil das extremste Beispiel ist. Dem
schlimmsten von allen.
Ja, natürlich das extremste Beispiel. Nein. Weil Ingo hat gerade gesagt, du glaubst nicht, dass es böse Menschen gibt. Da habe ich natürlich direkt mal das extremste Beispiel.
Nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass es böse Menschen gibt. Ich glaube nur, jeder folgt seiner Intention und möchte in seiner Blickweise sein Leben so führen, wie er es
will. Okay, das kann ja sein. Aber das kann ja trotzdem bedeuten, wie gesagt, ich bleib beim Hitler-Beispiel, der wollte vielleicht auch nur seine Vision, sein Leben leben, aber leider hat das halt kollidiert mit dem.
Ja, das heißt ja auch nicht, um Gottes Willen nicht, dass ich das irgendwie alles gut finde und eine rosa Brille aufhabe und da gar nicht drüber nachdenke. So, das heißt das ja alles gar nicht.
Ja, aber es klingt ein bisschen naiv, ehrlich gesagt.
Ich glaube, was Ingo meint, ist so ein bisschen dieses, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Jeder Mensch hat vielleicht irgendwo eine Frustration, eine Wut, Stress, Traurigkeit, Dinge, die er mitnimmt, wenn er in den öffentlichen Raum geht. Und dann gibt's halt so Situationen, gerade beim Autofahren, wo man dann jedes Verhalten des anderen irgendwie persönlich nimmt.
Gegen sich
und das so als wenn es gegen einen gerichtet wäre, was ja gar nicht die Intention ist. Also niemand fährt Auto und sagt gezielt, Hans Meier, dem werde ich heute mal richtig ausbremsen. Sondern das ist ja in aller Regel, die gucken vielleicht nach vorne oder haben andere Probleme und man neigt dann dazu, aber eine Wut rauszulassen, von der, wenn man ehrlich ist zu sich selber, in den allermeisten Fällen bringt man die Wut selber mit ins Auto. Sie steigt mit einem ein und sie wird maximal getriggert von jemandem, der irgendwas macht, aber sie wird nicht erzeugt durch jemand anderen. Und ich glaube, das ist das, was du auch so ein bisschen meinst, dass jeder Mensch hat so sein eigenes Paket mit sich zu tragen.
Ja, ich meine halt auch dieses, dass man jetzt, wenn jemand, um das Autobeispiel zu machen, und ich möchte echt von diesem Hitler-Ding mal wegkommen, das finde ich ja fürchterlich.
Magst du den nicht, oder was?
Ich sag da nichts zu. Wenn was im Straßenverkehr... Alter, ey, ja, Mann, wirklich.
Ey. Mann, ey.
Das ist natürlich ein Totschlagargument, so klar. Aber wenn jetzt jemand sich im... wenn mir jetzt jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann denke ich nicht gleichzeitig, das hat er mit Absicht gemacht. Das meine ich damit. Ich unterstelle nicht permanent Absichten von Leuten. Okay. Wenn ich irgendwo anrufe und nach einer Auskunft frage und der Mensch kann mir die nicht geben, weil es um diese Institution oder irgendwas geht, dann versuche ich dem nicht persönlich einen Vorwurf zu machen. Und das verbessert meine Lage im Täglichen, das meine ich. Und das hat nichts mit Hitler zu tun.
Das Hitler-Beispiel ist eine Verdeutlichung, eine Übertreibung, um zu zeigen, dass es natürlich Menschen gibt, die böse Intentionen haben. Klar. Das war, was dahinter steckt. So. Und das Zweite ist, wenn dir einer die Vorfahrt nimmt, gefährdet er dein Leben.
Das ist richtig.
Und wenn du dir sagst, okay, da gefährdet jemand mein Leben, aber das hat er sicherlich nicht extra gemacht, also bin ich da nicht böse, Respekt.
Naja, es ist was dann passieren kann, ist ein Unfall. Unfall ist ja jetzt...
Gefährdet dein Leben.
Das ist richtig, aber ich unterstelle nicht per se, dass das, also ich unterstelle keinen Mord in dem Fall.
Okay.
Es ist ein Vergehen, es ist keine Absicht.
Mhm.
Und wenn man in vielen Bereichen mal von diesem Absichtsgedanken, das meine ich, wegkommt, dass wenn mir jemand schlechte Laune macht, ich dem gleichzeitig unterstelle, dass er das mit Absicht macht.
Absolut.
Dann finde ich, das meine ich, das nimmt Druck und Fahrt raus aus ein bisschen, so wo ich sage, da gibt es bestimmten prozentualen Anteil, auf den ich wirklich wutmäßig verzichten kann und dadurch kann es mir durchaus ein bisschen besser
gehen. Gar nicht so weit weg, also ich würde auch nicht jedem Absicht unterstellen, aber es reicht ja schon, wenn jemand, sage ich mal, so egoistisch ist, dass er nur auf sich achtet,
ja,
dass dadurch Dinge passieren, die andere beeinflusst. Das ist dann nicht direkt eine Absicht, weil er nicht direkt sagt, ich will, dass das passiert, aber es wird zumindest in Kauf genommen, weil einfach vielleicht die Priorisierung eine andere ist.
Das ist ja das, was ich mir im Stillen erhoffe, dass diese Idee eines Perspektivwechsels allemal betrifft. Dass man das auch andersrum denkt.
Und wenn wir jetzt da möchte ich auch an dieser Stelle einmal über mich reden. Dieser Perspektivwechsel, der würde Ihnen gut tun.
Das ist
eine. Versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage.
Kommt wieder das Totschlagargument, klar. So. Aber das ist.
Es ist so schwer, einfach mal zu überlegen, jetzt ernsthaft mal, ne? Wir beide machen schöne Dinge und das machen wir seit fast einem Jahr,
ja.
Alter, ne? So. Und es ist so profan, so naiv, das hast du auch fast wie ein Vorwurf gesagt, das ist naiv. Wie schwer ist das für euch, einfach mal an was Schönes zu denken? Jetzt ernsthaft, was ist schön für dich, Nils? Ernsthaft, was findest du schön?
Oh, was finde ich schön?
Ernsthaft.
Ich finde schön einen traumhaften Pass aus dem Mittelfeld. Das ist was Schönes. Schöner Spielzug beim Fußball. Ich mag, wie die Sahne sich über leckerem Stracciatella-Eis nach oben streckt und so spiralförmig spitz zuläuft. Ich mag, wie so, wenn da so Streusel drauf gekrümelt werden, wie die Streusel so ganz leicht in die Sahne fluffig reinfallen, aber nicht absinken, sondern aber so ganz.
Dass man sie so ein bisschen sehen kann.
Ja, dass man sie auf jeden Fall noch sieht.
Es gibt ja schon ein paar schöne Sachen.
Ja,
kannst du dich an eine Situation erinnern, in dem du den Pass gespielt hast?
Oh ja.
Ich nicht.
Ich habe gute Pässe in meinem Leben.
Wie kam denn hast du die so richtig präsent?
Ja. Einige.
Und das ist das, was wir eigentlich immer machen wollen. Ja. Mal ab und zu, ganz kurz, neben diesem ganzen Morass, neben dem ganzen Wutgewichse, ab und zu mal kurz überlegen, oh, das war ein geiler Pass.
Mhm.
Und je mehr man das immer wieder ganz kurz, das muss nicht die Welt verändern, aber für sich einfach mal ganz kurz wieder reinlässt, dann ist das tatsächlich ganz hilfreich,
den Alltag
klar zu kriegen.
Das ist super. Und um ganz kurz auf dieses Straßenbild noch einmal heranzuzerren, auch wenn er überhaupt keinen Bock mehr hat und eigentlich die ganze Zeit weglaufen will, ich halte ihn so am Cape fest. Aber ich finde das beim Straßenverkehr, weil ich merke das bei mir selber, es gibt auch Situationen, da bin ich geladen und gestresst und es liegt an mir, weil ich zum Beispiel zu spät losfahre und dann gucke ich auf die Uhr und ich weiß genau, okay, es wird eine Punktlandung. Und wenn ich jetzt nicht so durchflutsche, wie ich das kalkuliere, komme ich zu spät. Das ist nicht die Schuld der anderen Leute, das ist meine Schuld. Wenn der Typ vor mir nicht statt 50 60 fährt und noch mir ermöglicht, auch über die Ampel zu kommen, die gerade rot zu werden droht, dann ist das nicht seine Schuld, sondern meine. Und dann hänge ich aber dann und sage, fahr doch.
Ja.
Ich weiß aber genau, nein, ich bin derjenige, der den Stress mit reinbringt und der die Wut mit reinbringt und der dafür verantwortlich ist, dass ich Angst habe, zu spät zu kommen. Das kann man niemand anderem anlassen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele von den Situationen, wo man so reagiert, eben, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit einem selber in das Auto steigen und nicht von anderen erzeugt werden. Und
diese Erkenntnis.
Pass auf, und es gibt, hör auf, über zu spotten. Ich wollte noch was raus. Ich weiß, dass das zynisch war. Das Gegenteil ist, es ist mir einfach in den letzten Tagen nochmal wirklich irgendwie bewusst geworden, wie oft es Situationen gibt, wo Leute freundlich sind im Straßenverkehr. Ich habe da wirklich jetzt zuletzt heute drüber nachgedacht, wie oft, und ich habe das so gezählt, wie oft ist mir das passiert, dass mich jemand durchgelassen hat. Also als Beispiel, du willst links abbiegen und der Typ, der von links kommt, der natürlich Vorfahrt hat, bremst ab und winkt dich durch. So, das ist mir in den letzten 2-3 Tagen so oft passiert.
Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, weil du bewusst drauf achtest und wie oft meine Hand hochgeht und man sich bedankt für irgendwas oder wenn jemand mal eine Lichthupe macht und so.
Wusstet ihr, dass
das kann man auch
Männer
sehen.
Mehr Leute reinwinken als Frauen im Straßenverkehr.
Nein, das wusste ich nicht.
Und das liegt daran, dass Männer lieber gewähren lassen. Das ist sozusagen ein kleines Machtgefühl, ist zu sagen, ich lass dich rein. Mhm. Wirklich, so haben wir mal in der Schule durchgenommen.
Man macht das ein Stück weit für sich selbst.
Man macht es ein bisschen
für Buddy sich, wieder und
so,
sagt, Achtung.
In der Schule, ja, wir haben so ein Buch gelesen, da war das drin. So
warte, Buddy will das sagen. Und so weiter. Das hast du doch früher immer so, das habe ich übernommen von dir. Altruismus als versteckter Egoismus. Hast du immer...
So, ja. Nietzsche ist das.
Nee, aber ich habe es von dir, nicht von Nietzsche.
Buddy hat das.
Es gibt jedenfalls in Amerika ein Verbrechen, dafür gibt es hier noch keinen Namen, was immer größere Opferzahlen hat, nämlich, ich glaube, Road Rage oder so heißt das.
Road Rage.
Genau, Road Rage, wo halt einfach die Leute dann anhalten und hier steigen sie bisher nur aus und klopfen an die Wand und beschimpfen und da wird dann geschossen.
Kann passieren, ja.
Genau, und das halte ich
Gewehren
in meiner Naivität für ein vermeidbares Verbrechen, sozusagen.
Ja.
Um dieses Verbrechen zu vermeiden, rege ich den Perspektivwechsel an.
Also was war die Motivation? Ihr habt wahrscheinlich gedacht, okay, in der Welt ist zu viel Scheiße. Es gibt zu viele Podcasts, die sich auch über alles aufregen, über die Deutsche Bahn, über Parkplätze, über Vordrängeln an der Kasse. War das so, was war so für euch die Motivation zu sagen, lass mal über Gutes reden, ausschließlich über Gutes?
Für mich war das ganz konkret genau das. Das ist letztes Jahr zum Zeitpunkt kam, wo ich irgendwie dachte, ich kann nicht mehr Nachrichten gucken. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich werde vollgeschissen mit allem. Und das kann es ja auch nicht sein.
Also so eine Selbsttherapie ein bisschen vielleicht.
Ja, natürlich. Mhm. Weil ich möchte ja, ich habe ja auch dieses eine Leben und ich möchte das ja auch, ich will ja nicht nur wütend auf dem Sofa sitzen. Ich möchte ja auch möchte auch da was haben. Und dann habe ich auch Kinder, ich möchte ja nicht irgendwie denen mitgeben, hör mal zu, das ist alles totaler Scheiß. Und dann, wo kann ich dann anfangen? Dann kann ich halt einfach im Kleinen erstmal anfangen zu suchen. Was gibt es da nicht alles? Was sind so kleine Sachen, zum Beispiel durchwinken? Ne, um diese Sachen mal zu machen, egal ob das jetzt Männer oder Frauen mehr machen oder auch mal anhalten, eine Familie rüberlassen oder so kleine Sachen oder meiner Oma über die Straße helfen oder mal eine Tasche tragen, um dann so eine Form von Herzlichkeit der anderen Menschen auch zu erfahren, die einem selber auch was bringt. So, also einfach Blumen streuen, wenn du es nur naiv beschreiben möchtest.
Das Glücksprinzip.
Genau, so ein bisschen so, dass ich sage, was sind eigentlich die kleinen, schönen Dinge, die ich entdecken kann, die mir auch helfen.
Also bei mir hat das geklappt. Du hast ja wirklich lange angeklopft und gesagt, ey, hier, lass mal bitte ernst nehmen. Nimm mich ernst, hast du auch mal gesagt. Ja. So, das ist jetzt kein Hirnfurz oder sowas, sondern du hast wirklich schöne Dinge. Mhm. Und ich habe lange ja nicht darauf reagiert, muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe gedacht, oh boah, ey, nee, ich will keinen Podcast machen.
Ja, so, das hast du gesagt, ja.
Nee, ich habe wirklich...
Ingo war das schon früher angeleiert und...
Ja, deutlich früher. Also, locker über ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger, würde ich sagen, so. Und dann fing es bei mir aber an, dass du wirklich so, denk mal drüber nach. Versuch mal an schöne Dinge zu denken. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass es angefangen hat. Also dass anstatt eben nur diesen ganzen... wirklich runterziehenden Kack da draußen irgendwie im Kopf zu haben, habe ich ganz simpel, wie gerade eben, was ist eigentlich schön für mich? Nur so, also ohne die Welt zu verbessern, ohne jetzt irgendwie alles rosarot zu sehen, ohne es naiv zu nehmen, sondern einfach nur für mich im Kopf, ja, was ist denn eigentlich schön? Und alleine dadurch, dass ich angefangen habe, über schöne Dinge nachzudenken, hat sich meine Laune tatsächlich verbessert. Das ist wie Training, das ist wie ein Muskel. Mehr ist es erstmal nicht. So, und das ist das Ding. Und jetzt ist es so, wenn wir sind schon bei, weiß nicht, 35 Folgen haben wir gemacht irgendwie so. Wir nehmen uns schon irgendwie so ein Oberthema, das was interessant ist. Und es ist so geil, so simpel eigentlich, so fast schon sehr, wir verarschen uns ja im Prinzip, wir tricksen uns selber so ein bisschen aus. Lass mal über schöne Dinge Feuer nachdenken. Mhm. Dann denkst du wirklich, bei mir flackern natürlich auch sofort wieder Bilder hoch.
Flackern.
Feuer. Ja, was ist das Wort? Ist so, ja, Lagerfeuer ist geil.
Es geht auch darum, sich Momente wiederzuholen, irgendwie zu sagen, ne, was fand ich denn als Kind irgendwie auch schön? Und das ist ja alles da. Und es geht halt einfach wirklich tatsächlich dann im selbsttherapeutischen Ansatz, wenn du es so willst, ein bisschen darum, sich die Sachen wiederzuholen und auch im Tag wiederzuentdecken. So, dass man zum Beispiel, ne, ich weiß nicht, ich trinke keinen Kaffee, aber das kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, irgendwie, geile Tasse Kaffee mit Milchschaum obendrauf, dass man das sich gerne auch mal wieder die Minute bewusster macht.
Das ist ja auch, was Nils auch gerade gesagt hat, mit dem, mir ist bewusst geworden, wie oft mal jemand mich irgendwo reinlässt, ja, oder genau. So. Gibt's ja auch, haben wir auch schon oft drüber geredet, dieses Beispiel von Paul Watzlawick mit den roten und den grünen Ampeln, mhm, ne, dass man immer nur, genau, an der roten Ampel steht, fuckt man sich ab. Ja. Während die grünen Ampeln, hast du gerade 10 grüne Ampeln passiert und die sind mal, aber selbst, du freust dich ja nicht, wenn du über eine grüne Ampel, du sagst ja nicht, oh geil, die war grün, aber du fuckst dich ab, wenn du an der roten stehst. Weil das so in uns irgendwie drin ist, aber dass wir die guten Sachen sehr schnell auch als selbstverständlich sehen. Ja. Und ich finde das einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, einfach mal sich wieder bewusst machen, wenn gute Sachen passieren. Und das muss ja nicht immer gleich der Lottogewinn sein, sondern es kann ja auch wirklich die Tasse Kaffee sein, das Pistazieneis oder
Pistazieneis, Stracciatella.
Feuer.
Das Geile daran, schön ist eben nicht gleich gut oder sowas. Also na, das Schön kann auch nur existieren, weil es unschöne Sachen gibt. Das Schön ist so harmlos. Deswegen ist es auch so leicht. Was ich zum Beispiel schön finde, wenn wir beide uns begrüßen, Handshake, ist fast schon eher nice, ist eher schon geil.
Das ist schon auch schön.
Ist geil. Und wir haben das auch vorhin hingekriegt. Das ist einmal so einschlagen und dann so einschlagen. Mhm. Und wenn das float, dann ist das, finde ich schön. Das ist auch ungefragt passiert so. Egal, die Welt da draußen kann komplett im Arsch sein. Wenn wir uns sehen, wenn wir schlechte Laune haben, weil schlechte News da sind, und wir kriegen es trotzdem hin, einen wirklich nicen, schönen Handschlag hinzukriegen, mir hilft das tatsächlich im ganz Kleinen irgendwie so ein bisschen positiver zu sein. Und mehr ist es auch nicht. Und das ist sehr egoistisch halt
das
auch.
Das ist eben auch anhand des weltlich gesehen globalen, sonst wie großen Scheiße auf uns, der so kommt, ein Gegengewicht für einen selber zu schaffen, der einen einfach auch am Laufen hält. So. Also es gibt ja die Möglichkeit halt einfach nur frustriert zu sein und wirklich zu sagen, fand ich persönlich keine Perspektive. So.
Ja, okay. Ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern das wirklich bewusst auch gewählt ist. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht jedem unterstellen, dass man rausgeht und sagt, heute will ich mal frustriert sein.
Richtig.
Sondern das ist natürlich auch, nicht jeder Mensch ist, glaube ich, auch in der gleichen Lage, positive Gefühle so zu empfinden. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern man sich das antrainieren kann, bestimmt zu einem gewissen Maße. Mhm. Aber ne, es gibt ja auch Menschen mit Depressionen und da kannst du auch nicht einfach hingehen,
denk doch mal was
schön. Ja, klar. Fühl mal ein bisschen. Ja, klar. So, das würde, natürlich. Also jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht, ich bin ein absolut pessimistischer Mensch und mein ganzes Leben lang schon als Kind gewesen. Und du hast das Zynismus gesagt, was auch stimmt in einer gewissen Weise, weil ich immer, der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich was Positives sehe, ist direkt das Negative. Ja, also selbst wenn jemand was Positives macht, nicht immer, aber so vom Grundtypus her, selbst wenn jemand was Positives macht, ist erstmal Misstrauen da. Ne? Dann denke ich immer, was ist das Motiv? Warum? Also gar nicht mal die Vorstellung, dass da einfach jemand was Positives macht, weil der nett ist oder weil er was Positives machen will, sondern direkt schon wieder so einen negativen Rattenschwanz. Also das ist nicht, weil ich mir das aussuche, sondern ob das vererbt ist, ob das aufgrund meiner Kinder, whatever, was es auch ist, aber es ist in mir und es ist für mich super schwer. Deshalb sage ich das ja auch hier alle 3 Wochen. Ich würde gerne Bill Murray sein, der gelassener durchs Leben geht und irgendwie, wenn Scheiße ist, einfach so. Und ich merke aber, und das ist gut, ne, ich merke einfach, dass ich habe so eine Wut und Aggression und Frust in mir, die aus all meinen Poren trieft, dass wenn ich, also ich versuche da schon dran zu arbeiten und ich finde deshalb, das ist ein schöner Ansatz, aber ich merke, wie schwer mir das persönlich fällt.
Ja, ja,
ne? Also,
kann ich mir aber vorstellen.
Was heißt nicht, dass ich aufgebe oder dass es, ne, aber ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Typ, manche Menschen sind von Grund aus vielleicht ein bisschen optimistischer oder können auch schlechte Sachen besser abhaken. Bei manchen nagt das mehr. Finde, das muss man auch mit in die Rechnung auf jeden Fall reinnehmen. So,
ja, aber der Ansatz des Ganzen ist ja auch keine Patentlösung.
Nee,
du sagst ja nicht so, zack, und macht mal das und es funktioniert, sondern das ist ja geboren aus genau aus diesem Ansatz, dass man sagt, ich kann da nicht mehr, wie kann ich mir da helfen? Oder vielleicht hilft das auch anderen irgendwie. Und was wir an Resonanz da kriegen, ist tatsächlich auch das, dass die Sensibilisierung größtenteils funktioniert. So, dass viele sagen, oh, okay, so kann man es ja auch mal sehen. Und da geht es eben nicht um Kalendersprüche, um dieses ganze Vereinfachen geht's nicht, sondern wirklich, wirklich im Kleinen mal gucken. Und wenn du sagst, du bist hast sozusagen nicht die Fähigkeit zu sagen, ich habe immer einen Hintergedanken, wenn jemand was Gutes macht, dann ist ja auch das schon was Gutes, weil du das schon weißt, weißt du? Du kannst dann ja, das gibt dir ja die Chance, das nächste Mal, wenn dich jemand durchwinkt im Straßenverkehr, das auch nochmal vielleicht ein bisschen auf den Podest zu heben, vielleicht auch übertrieben wahrzunehmen, aber trotzdem, das wird die Möglichkeit ist da, dass man sagt, und das ist so, das sind so kleine Türen, die man immer so aufmachen kann, wo dann einfach ein anderer Luftzug mal so dazukommt, so.
Ich finde es auch wichtig, dass da keine Wertung drin ist, also man kann, ne, ich zum Beispiel finde es schön, wenn alle mal die Schnauze halten, zum Beispiel. Ruhe.
Das wäre nochmal ein guter Podcast.
Nein, ernsthaft. Also Ruhe, Einsamkeit kann was echt Schönes haben. So, es liegt keine Wertung dahinter. Deswegen diese Frage, sich selber mal zu stellen, du hast sie gerade beantwortet, irgendwie mit dem Pass, und du hast gemerkt, dass es ein Unterschied ist zwischen schöner Pass und du hast einen Pass selber gemacht. Und da gibt es einen Unterschied. Das heißt, du siehst einen Pass beim zum Beispiel jetzt hier Nations League Finale, kannst du bewerten von außen, nicer Pass, geiler Pass. Aber es hat eine andere Qualität als die Erinnerung, die du für dich, nur du für dich hattest, das war ein geiler Pass, da kannst du dich fast körperlich dran erinnern. Und das ist es einfach nur. Mehr ist es einfach nicht. So hinzugehen und sich selber nur für sich, ohne da gleich irgendwie ein Geschäft draus zu machen oder keine Ahnung was, nur für sich wieder, immer mal wieder ganz kurz zwischendurch überlegen, was ist denn eigentlich schön für mich? Ausnahmsweise mal, was ist denn eigentlich schön für mich? Und dieser Unterschied, das ist das, wo wir irgendwie ganz gerne hingucken, so, ne? Also wir sind da auch schon sehr, ist schon nerdig, was wir machen, oder? Also wir zerlegen dann auch Wörter und so und Herkünfte und sowas. Aber macht uns Spaß. Total. Und das ist es. Also ab und zu nur so, was ist eigentlich schön? Ich find's schön, auf deiner Terrasse zu sitzen. Aber das ist meine Perspektive. Kann sein, dass du das auch schön findest. Vielleicht findest du es aber schön näher, wenn ich dann abhaue. Wenn du auf meiner Terrasse sitzt? Ja. Ich finde das schön, wenn ich bei dir auf der Terrasse sitze. Und ich weiß, dass du es auch schön findest.
Weißt du? Ich wollte zu dir noch sagen, was ja auch schön ist, ist eine berechtigte und geregelte Wut, die man rauslassen kann. Das ist finde ich genauso schön, wenn das geht, wenn das an die richtige Adresse geht und das berechtigt ist. Dann
habe ich viel Schönheit in meinem Leben.
Ist ja die Frage, ob es alles berechtigt ist und ne, aber so, wenn es so ganz klar gerichtet ist und man dieses Ventil aufmachen kann, ist das auch schön. Ich finde ungerichtete Wut, das mauert einen zu, aber wenn du wirklich, wirklich was hast, wo du sagst, da hat jemand konkret wirklich, wollte mir ans Bein pissen sozusagen und das nehme ich dem übel und das lasse ich jetzt frei. Das ist halt ja auch was Befreiendes und mir geht's eigentlich darum, im Kleinen die befreienden Momente zu finden. Dieses kleine bisschen so, dass man nicht permanent zusammengedrückt wird, sondern wieder gegen atmen kann sozusagen. Und das finde ich total wertvoll und auch, als Ausgleich oder als Lebensform sozusagen. Und das ist nicht so gemeint, dass man mit der rosaroten Brille allen verzeiht. Ich bin ja kein Pastor oder irgendwas, ne, dass man da permanent verzeihlich bekifft durch die Gegend läuft und sagt, alles ist wunderbar. Das meine ich überhaupt gar nicht, sondern
ich schon.
Wie schwerwiegend ist denn das? Ist denn was? So. Und natürlich hast du vollkommen recht, es gibt böse Menschen, keine Frage. Es gibt die für sich aber, und das meine ich in ihrer Perspektive, das für sich oder die umliegenden auch gut meinen im irgendeinem Sinne. Ja,
gut, also das natürlich, es gibt böse Menschen, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber lass uns dann lieber über die reden, die vielleicht nicht böse sind. Das ist nämlich das, was ich meine, die vielleicht egoistisch sind oder die nur auch an sich denken, dabei vielleicht Böses in Anführungsstrichen machen. Nehmen nochmal das Beispiel mit der Vorfahrt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist schon eher der Punkt, wo ich auch denke, ja, da also ne, die Kassiererin, die einen Fehler macht oder was weiß ich und alle, was auch immer, müssen länger warten oder so, wo man weiß, okay, die hat jetzt vielleicht auf ihr Handy geguckt, deshalb ist irgendwas passiert. Aber trotzdem war das nicht, die hat sich jetzt nicht gesagt, haha, also nicht bewusst.
Richtig.
Also ich finde, da gibt's natürlich auch verschiedene Abstufungen und
Ja, oder das Beispiel Bahn, nicht? Der Zug fährt nicht und alle kotzen den Schaffner voll. Was kann der denn dafür? Und das muss nicht sein. Das kann man wirklich verhindern. Sowas meine ich, ne? Oder wenn das so offensichtlich ist, dass die Person, die jetzt der erste Ansprechpartner ist. Ich bemühe mich seit ein paar Jahren immer darum, wenn ich jetzt beim Amt oder sowas anrufe und wirklich was scheiße gelaufen ist und ich wirklich sauer bin, bemühe ich mich immer zu sagen, ich weiß, Sie persönlich können nichts dafür.
Ja. So. Aber trotzdem.
Nein, und dann versuche ich auch sachlich zu bleiben. So,
aber das ist zum Beispiel bei mir auch so. Ich bin bei sowas immer super höflich. Ich bin eigentlich nur als Reaktion auf etwas. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist respektlos zu mir oder unverschämt oder sonst irgendwas, dann geht's bei mir direkt. So, aber ich würde niemals. Ich gehe immer erst höflich rein und wenn dann aber einer sozusagen mir doof kommt, dann habe ich nicht das in mir. Noch ruhig zu bleiben.
Ja.
Das ist bei mir so das Ding. Ich kann dann nicht noch sagen, Sie hatten sicherlich einen anstrengenden Tag, deshalb reden Sie jetzt wahrscheinlich so ein
bisschen. Nee, das kann ich aber auch nicht. Das meine ich auch nicht. Das hatte ich auch genau die letzte Woche.
Da schaukelt sich's dann halt hoch. Ja. Aber ich würde behaupten, dass ich auch immer erstmal der Erste bin, der in der Regel, also Straßenverkehr klammer ich aus, aber bei allen anderen Situationen versuche auch immer respektvoll und höflich zu sein. Und ich hatte das jetzt gerade beim Mediamarkt mit der Switch 2, die ich vorbestellt habe, die dann am Vorbestellungstag nicht da war. Ich war erst einen Tag früher da, weil ich gedacht habe, vielleicht kriege ich schon einen Tag früher. Da war der eine Dude, der hat gemeint, nee, sorry, morgen ab 10. Am nächsten Tag um 12 Uhr war ich im Mediamarkt, gleicher Dude. Ja, wurde nicht geliefert.
Ja.
Und ich schon so, geil, ey. Ich habe extra vorbestellt vor 2 Monaten und er hat sich entschuldigt und so. Er war super respektvoll und ich habe gesagt, ey, kein Problem, ist ja nicht deine Schuld, du kannst ja nichts dafür. Ich war zwar pisst, dass sie nicht da war, aber ich war pisst auf die Welt, auf die Gesamtsituation. Ja, ja. Aber mir war auch klar, dass der Typ jetzt nichts dafür kann, deshalb muss da auch nicht meine Wut hingehen. Das ist das Gleiche mit der Bahn und dem Schaffner. Ja, ne? Ja. Aber wenn der jetzt pumpig gewesen wäre,
habe ich dir absolut recht, klar.
Dann wäre es eskaliert.
Ja.
Weil dann
ja, das kann ich aber auch verstehen. Das ist aber auch eine andere Ebene. Das ist halt einfach die Respektebene. Und wenn die flöten geht, also das ist ja immer die Grundvoraussetzung, dass sowas funktioniert. Dass ich eben auch versuche, mein Gegenüber auf gleicher Ebene zu sehen und anzusprechen oder besagter Perspektivwechsel. Absolut. Also ich dann denke, okay, aber...
Und da sind wir aber schon bei der Definition von, was ist respektvolles Miteinander. Wenn wir jetzt in der Gesellschaft reden, so, da hat ja auch jeder eine unterschiedliche Sensibilität. Mhm. Ne? Also, was weiß ich, kann sein, dass einer zu nah an dir dran steht oder vielleicht an der Kasse so lange braucht.
Ja.
Und dann, das ist das, wo ich dann mich angegriffen habe, weil ich dann schon denke, okay, diese Person ist gerade respektlos meiner Zeit gegenüber, weil der denkt sich, ich habe ja alle Zeit der Welt, aber ihm ist scheißegal, was hinter ihm passiert.
Ja.
Und ich empfinde das als respektlos. Ich finde es als respektvoll, wenn man weiß, ich bin jetzt dran, ich versuche das so zu machen, damit die anderen möglichst wenig warten müssen oder so. Und das ist für mich eine Form von Egoismus, die mich triggert.
Ja.
Und das gibt's im Straßenverkehr leider halt sehr viel oder auch in anderen Situationen. Und auch da würde ich nicht unterstellen, dass die Person aktiv sagt, die sollen länger warten. Aber mir reicht es schon, dass die Person sagt, mir ist es egal.
Ja.
Mhm. Ja, und, ja, ja. Und das ist halt so, und das finde ich ist in unserer Gesellschaft leider sehr, sehr häufig. Und das triggert mich. Und da habe ich Schwierigkeiten.
Das ist aber wirklich besagter Egoismus. Das ist wirklich, wirklich der weit verbreitete besagte Egoismus. Wie kann ich das für mich am besten deichseln? Wenn von dem alle mal ein bisschen runterkämen, aber da leider ist der Mensch kein Herdentier.
So. Ja.
Raubtier.
Ja. Also ich glaube, das Einzige, was einem bleibt, also ich bin auch neulich auch wieder eine Frau vor mir, Fahrrad einfach genau in der Mitte der Straße gefahren, weil wir alles scheißegal.
Mhm.
Alles scheißegal. So richtig, richtig schön. Also dass sie nicht so durch die Gegend gefahren ist, hat mich gewundert. So. Ja, und ich bin jetzt eigentlich ein ganz pissiger Dude, so, aber ey, da habe ich auch echt gedacht, Alter, ey. Vielleicht fahre ich kurz hinten aus Versehen rein. Also ich war wirklich, ich war auch geladen, ich hatte Zeitdruck etc. Und das hat mich total genervt irgendwie so. Ne?
Ja.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung, piss zu sein. Ne? Selbstverständlich
ja, ja, ja.
So, selbstverständlich.
Man sieht ja, dass das verstärkt das dann ja auch. Ne? Weil in so ein, also es ist, das eine ist halt dieses Rücksichtslose, mir egal, was mit der Zeit der anderen Leute ist. Und das andere ist ja dann auch noch demonstrativ. Also ich war jetzt ja nicht dabei, aber ich bin ja auch schon solchen Leuten begegnet, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt demonstrativ, weil vielleicht diese Person, als Beispiel, wenn es ein Fahrradfahrer ist, eine angestaute Wut gegen Autofahrer hat, weil und dann sieht man immer, okay, jetzt parkt er wieder den Fahrradweg zu, anstatt auf der Straße zu parken, wo sein Bereich ist. Mhm. Also diese angestaute Wut der Verkehrsteilnehmer so untereinander in den Kategorien ist ja jetzt auch schon klischeehaft, aber sie ist ja auch real. Und wenn dann jemand sagt, ey, ist mir egal, wen es trifft. Ja. Für mich sind alle Autofahrer gleich, so als wenn sie irgendwie ein Kollektiv wären. Mhm. Und ich fahre jetzt in der Mitte der Straße, um euch mal zu zeigen, wie das ist. Weil gestern hat mir jemand den Fahrradweg zugeparkt und jetzt als Konsequenz zeige ich euch mal, wie das ist, wenn ich genauso rücksichtslos
bin. Große,
und das verstärkt sich halt gegenseitig. Weil wenn du dann wiederum ihre Wut abkriegst, das nächste Mal sagst du, nee, weißt du was, jetzt überhole ich den Fahrradfahrer und jetzt fahre ich mal langsamer als der Fahrradfahrer und er kommt nicht an mir vorbei mit dem Auto. Mal gucken, wie er jetzt reagiert. Ja. So, das ist dann halt dann, man gibt es halt weiter. Und das Gegenteil wäre halt, dass man halt irgendwie freundlich miteinander ist und in solchen Situationen die Wut nicht steigert und nicht weitergibt. Und das ist schwierig.
Ey,
das ist super schwierig und man schafft das auch nicht immer. Und ich glaube, an der Anspruchshaltung an sich selbst und auch an andere, das immer zu schaffen, wird man immer scheitern. Das ist völlig okay, wenn man auch mal so wütend ist und so emotional ist, dass man das nicht schafft. Aber für mich ist es so, dass ich auch auf Situationen, wo ich das schaffe, dann auch Kraft ziehe. Wenn ich merke, okay, ich habe es gerade geschafft, zu deeskalieren. Und da, wenn ich anders reagiert hätte, wäre es explodiert. Und ich habe aber geschafft, jemanden, der wütend war, mit relativ wenig Mitteln runterzubringen. Und am Ende gibt man sich die Hand und sagt, ey, komm, so, war doch halb so wild. Und das kann man schon schaffen.
Für mich war die Situation natürlich dann einfach nach einer Minute auch wieder vorbei. Ich habe die dann auch ein bisschen noch mitgefressen und mich aufgeregt. Aber die Gefahr dann, dass, ey, Trotz ist wie so, ist ansteckend. Die war total trotzig. In dem Fall war das diese Person und die war einfach trotzig. Wie ein Kleinkind, so für, so. Und dann bin ich automatisch trotzig geworden. So, das war wirklich wie so angesteckt irgendwie.
Virus,
ne? Also, und Virus. Trotz ist so, oh, das riecht mich halt auf irgendwie. Und gleichzeitig dann irgendwie war das dann aber auch okay. Es hat mir nicht den Tag versaut. So, ich habe dann dieser Situation nicht so viel Macht gegeben, dass ich irgendwie wütend nach Hause gefahren bin oder sowas in der Art. Andersrum denke ich mir aber auch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich fahre ja sehr gern Fahrrad, ich fahre auch gerne auf der Straße und sowas, halte ich mich immer schön rechts irgendwie und merke dann aber auch, ja okay, ist viel los auf der Straße, fahre ich mal auf den Bürgersteig und fahre da dann weiter. Mhm. Einfach nur aus dem Wissen, weil ich selber ja auch andersrum die andere Perspektive kenne, Stichwort Perspektivwechsel, ich muss nicht trotzig sein. Ich muss ihn nicht. Weil mir mal das irgendwer getan hat, muss ich das ja nicht auch noch machen, so ungefähr. Sondern das ist dann mein Rückschluss halt da draus. Und das muss niemand sehen. Ich muss kein Lob dafür kriegen, dass ich jetzt Platz mache auf der Straße.
Aber was jeder sehen muss, ist dieser Spot.
Guten Tag.
So.
Ja, Ingo, 19 Jahre.
Bin ich jetzt dabei, bin ich leider nicht mehr, aber bin ich jetzt dabei.
Aber es ist komplett irre, 19 Jahre bist du die Stimme jetzt von Game One und Game Two. Es ist so eine absurde Zahl.
Ja.
Hättest du damals gedacht, dass das so lange geht mit dir?
Nee, ich habe nie darüber nachgedacht, tatsächlich, wie lang das irgendwie ist. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, was das überhaupt ist, als Game One aufgehört hat.
Mhm.
Da habe ich das erstmal überhaupt gecheckt.
Das war ja 8 Jahre dann.
Genau. Ja, wirklich. Da habe ich das erstmal überhaupt das gecheckt, dass was das überhaupt war, dann leider zu dem Zeitpunkt so. Aber da habe ich weder irgendwie Angst gehabt, dass das, was ja der Fakt war, jederzeit hätte zusammenbrechen können so. Noch habe ich da als festen Job die ganze Zeit drauf gebaut, obwohl es Zeiten gab, wo ich tatsächlich ausschließlich von dieser Einvertonung die Woche gelebt habe, so, weil nichts anderes passiert ist. Aber ich habe da nie mit gerechnet oder gedacht, das wird so und so lange gehen, keine Ahnung. Das war dann als Game Tour an Start, ging schon so ein bisschen anders, als ich dann gehört habe, du gehörst da zum Konzept. Das fand ich schon krass. So.
Das spricht ja auch, also diese 19 Jahre, aber auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, spricht ja auch dafür, dass du mehr als nur eine Stimme bist, ne? Sondern du bist ja im Prinzip ja noch mehr als sogar wir, bist du ja das Wiedererkennungsmerkmal dieser Sendung. Also du warst auch von Folge 1 dabei.
Ja.
Ne? Also das ist so...
Enthält Folge.
Ja, es ist so, wie wenn du bei den drei Fragezeichen Justus Jonas auswechselst. So, es gibt so, also du bist die Konstante durch 700 Folgen oder was?
Ja. Ja, aber das ist ja wirklich auch eine Sache, die weiß nicht, wie das alles zustande gekommen ist, wie das alles gelaufen ist. Das ist eine Sache, die ist bei mir einmal so richtig runtergetropft. Das habe ich auch schon mal erzählt, als wir uns da beim Press Select oder sowas darüber geredet haben. Für mich ist das an einem Punkt so richtig durchgetropft, als diese erste Game 2-Folge lief. Und ich dann ja wusste, das ist ja online, da gibt's ja irgendwie dann Live-Kommentare. Dann habe ich versucht, das nachzuvollziehen, musste dann, habe das am Fernseher geguckt und das Handy in der Hand, weil nur da die Kommentare liefen. Und als dann mein erster Beitrag, den ich gesprochen habe, lief und die Kommentare so explodierten und das so durch, da habe ich geheult. So. Weil ich da erstmal gecheckt habe, was das ist anscheinend so. Und eben, was ich auch in diesem Gefüge bin. Mhm. Und das ist... Das sehe ich nach wie vor, das ist ein riesen, riesen Geschenk und da war ich, aber auch da habe ich jetzt ja nicht gedacht, das wird jetzt ewig gehen oder das ist jetzt meine feste Bank. So, also es ist immer wieder, ich gehe damit auch nicht groß hausieren, ich habe aber oft Momente, wo du dann Leute triffst, die dann sagen, ey, dann sagst du irgendwas und dann,
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja.
Hast du, als du angefangen hast, hattest du da irgendwas mit Gaming am Hut oder bist du da so eher...
Also ich habe gesprochen für Games. So, das habe ich schon davor gemacht und selber, also ganz früher PlayStation 1 Wipeout gespielt und sowas nächtelang. Also ein bisschen gedaddelt, aber ich bin dann nicht eingestiegen und habe das irgendwie so gemacht.
Ich frage deshalb, weil wenn du, ich weiß nicht, wie viele Folgen du gesprochen hast, 700, keine Ahnung, irgendwas plus minus.
Ja, so war.
Dann musst du dir ja auch zwangsläufig unfassbar viel Gaming-Wissen drauf geschafft haben.
Sollte man meinen, ja.
Was du alles schon weißt, du hast bestimmt 10 verschiedene FIFA-Teile vertont oder weiß ich nicht, Strategiespiele erklärt oder so. Also du hast wahrscheinlich mehr Wissen über Videospiele mittlerweile.
Aber wo?
Als
wo ist das?
Ja, wo ist das?
Aber ist was ich die ganze Zeit immer wahnsinnig beeindruckend fand, ist, zu sehen, wie ganz plump sich die Grafik verändert hat.
Ja.
So, das ist so krass gewesen in diesen 20 Jahren, dass das immer mehr spielbare Filme wurden. Ich hab natürlich auch Bock gekriegt, Sachen zu machen, hatte dann aber gar keine Zeit dafür. Das ist nämlich auch den Vorteil, den ihr habt. Ihr spielt, Steuerung ist intuitiv bei euch.
Ja.
Heißt ja auch so. Bei mir aber nicht. Ich muss mir das immer wieder draufpacken. Das heißt, wenn ich jetzt mir einen Titel hole, wo ich sage, geil, das möchte ich jetzt mal machen, dann brauche ich erstmal eine Stunde, um das irgendwie zu checken, was ich da überhaupt machen muss. Und dann habe ich schon keine Lust mehr. So. Ja. Deswegen geht das, ist der Zug abgefahren. Leider. Und ich habe dann auch immer mit der Redaktion, ich kriege dann hin und wieder mal so Tipps, was so Ingo-kompatibel wäre. Mhm. So, und dann versuche ich das mal. Aber das ist so eigentlich hängen geblieben, wie fetter das auch immer wurde im Laufe der Zeit, wie größer die Titel wurden, wie krasser das aussah, wie dann letztendlich auch wie viel teurer das alles wurde und all sowas.
Ich find's so geil, weil das, was wir intuitiv, einfach was die Steuerung angeht, hast du ja tatsächlich einfach mit dem Handwerk Synchronisation, Lesen, Reden und Schauspielerei. Ne? Kannst du dich an den ersten On-Air, an die erste On-Air-Rolle noch erinnern, die du bei Game One hattest?
Oh Gott.
Weißt du es noch?
Nee.
Hast du es noch?
Ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Sag mal. Sehr schwer gefeiert. Die Siedler.
Du hast doch. Das
die Siedler
bei dir,
aus meinem Kühlschrank rausgeholt.
Im Kühlschrank, genau. Stimmt.
Das finde ich eigentlich so geil. Du bist ja einfach auch als, ne, also das weiß ich natürlich, aber ich glaube, viele wissen das nicht. Du hast ja wirklich schon als Kind angefangen, auf Bühnen zu performen.
Ja. Ja.
So, und du bist einfach hochoffiziell Schauspieler. Und das finde ich eigentlich so geil, weil wir haben ja bei Game One angefangen als Bauern, also wir, ne, ist ja auch so Bauerntheater, also das ist nochmal eine andere Ebene, die du auch mitbekommen hast von 2006 Game One und dann weiter Game Two. Wir haben es ja immer nur Bauerntheater genannt. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Wir haben uns dann mit den Infos, die wir hatten, irgendwie vor eine Kamera gestellt und dann erstmal gemacht. Am Anfang stocksteif und irgendwann ist es dann ein bisschen plumper, ein bisschen hauen Pappe, ein bisschen lustiger geworden. So.
Ja, aber es ist ein anderer Ansatz. Es ist, ist vom Machen her was ganz anderes, weil ihr natürlich immer, ihr wart dann in der Verkleidung. Also es wurde ja nie behauptet, dass man jetzt jemand anderes ist. Und das ist ein ganz anderer Ansatz in so einem Ding. Ne? Also es war ja nie, wenn du jetzt, was weiß ich, Gott gespielt hast irgendwo, warst das ja du als Gott. Weißt du?
Ja, ja, bei One-on-One ist Nils ist schon, ey, ganz ehrlich, also da musste ich sehr viel lachen bei diesem Format.
Das heißt ja auch nicht, dass das, was dort stattfindet, nicht eine schauspielerische Leistung ist. Das meine ich überhaupt gar nicht. Ich meine aber, ne, dass dahinter, du bist nicht, wenn du auf eine Bühne gehst und ins Theater gehst, dann guckst du ja nicht, der macht jetzt das. Mhm. Und das ist ja das ganze Konzept der Sendung auch gehabt, dass alle alles machen sozusagen. Ne?
Also ich habe jetzt, ehrlich gesagt, nicht gelächelt, weil ich da in irgendeiner Form mich gleichstellen wollte mit einem Berufsschauspieler oder so. Bitte nicht falsch interpretieren.
Nein,
ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor. Und das ist auch nicht leicht und das kann auch nicht jeder. Und immer, wenn man es leicht aussehen lässt, glauben alle, man kann das, weil sie es leicht aussehen lassen. Aber das ist die Schwierigkeit. Aber ich finde es auch total interessant, so wie so dein Leben sehr so vielseitig, weil du bist auf der einen Seite, für uns bist du halt der Sprecher,
ja,
aber gleichzeitig bist du auch auf Theaterbühnen. Wie viel schauspielerst du noch jetzt aktuell?
Das wird jetzt wieder mehr gerade im Moment. Also es war so sehr, sehr schwankend, aber jetzt habe ich tatsächlich drei Theaterprojekte vor der Nase so. Und das wird jetzt wieder Gott sei Dank mehr, weil mir das eben auch sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich hatte natürlich auch Game One bedingt und sowas, lief es dann als Sprecher so gut, dass man dann halt irgendwie das erstmal gemacht hat, sowas. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe das alles ja mal gelernt, ich will das auch machen, weil mir das Berufsfeld ja so gut gefällt, genau diese Arbeit daran, ne, darüber nachdenken und dieser ganze Kram, dass ich das auch wieder vermehrt machen will. Und dann müssen sich aber auch wieder Sachen ergeben.
Wie ist denn das so? Weil das hat mich immer interessiert. Ich wollte auch früher Schauspieler werden. Und meine Eltern und meine Mutter, die haben halt gesagt, das kannst du vergessen, das lass es einfach. Und dann...
Das ist eigentlich...
Nein, aber es ist...
Kommt, das
also, das war super,
Nils will auch gar nicht.
Ja, das war schön. Aber, also ist, weil, was dann auch immer als Argument kommt, ist, da kannst du nicht von leben.
Ja.
Es gibt natürlich dann so ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler, die an der Spitze super gut verdienen.
Mhm.
Und dann gibt es ja viele Leute, für die ist das wirklich ein Beruf im Sinne eines Handwerks fast schon,
ja,
weil du von Auftrag zu Auftrag gucken musst, wo komme ich unter, wo
genau
spiele ich, kriege ich ein längerfristiges Engagement.
Das ist der Großteil, der ganz absolute Großteil, der das so
macht. Mich würde mal so deinen Alltag auch dann als Schauspieler interessieren. Wie läuft das ab? Hast du einen Agenten? Hast du gewisse Stammtheater, die dich immer wieder auf unterschiedliche Rollen buchen? So wie ist das, wenn man struggelt, wenn man nicht mehr gebucht wird? Wie ist das, wenn man vielleicht aus einer Altersdemografie rausfällt und auf einmal merkt, scheiße, ich kann nicht mehr Romeo spielen oder wen auch immer? Also wie ist so das Leben?
Ich glaube, ich bin da nicht so richtig repräsentativ für, weil ich Gott sei Dank nie in dieser ich nenne es mal tatsächlich Hand in den Mund Geschichte unterwegs war, so. Also ich habe aber sehr, sehr, sehr viel Kollegen. Das ist wirklich der Großteil der Kollegen lebt tatsächlich so. Das hat auch natürlich wirklich von einer permanenten Existenzangst getrieben. Da bin ich Gott sei Dank raus. Das ist nicht mein Thema so. Auch nie gewesen, auch in schlechten Zeiten. Aber normalerweise ist es tatsächlich so. Aber dann entwickelt sich wie in allen Berufen auch ein Umfeld mit Leuten, mit denen man immer wieder arbeitet, so. Das ist genau da auch. Das heißt, auch da sind dann wieder Leute, die mit gewissen Regisseuren zusammenarbeiten. Wenn die dann da hingehen, dann machen die das und so. Und für mich hat sich das jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren in Hamburg so entwickelt, dass ich hier in Hamburg an den Kammerspielen immer mehr mache. Und dazu gehört auch das Altona Theater, also dass ich in diesen beiden Häusern sozusagen unterwegs bin. Und da war es ja immer so, dass ich nicht drauf angewiesen war, wegen den ganzen Sprecherjobs. Das heißt, ich war Gott sei Dank nie in der Lage, dass ich gucken musste von Produktion zu Produktion. Dass ich, also es gibt ganz viele, es gibt so eine ganz bestimmte Stimmung auf Premierenfeiern oder sowas, wo ganz viele Leute nervös rumlaufen und irgendjemanden irgendwie treffen wollen, um irgendwas abzuchecken, was geht als nächstes so. Das ist immer so ein was das Ganze auch sehr anstrengend macht, auch menschlich sehr anstrengend, weil du da nicht weißt, wer kriegt jetzt wem in den Arsch und was ist da überhaupt los und sowas. Und ansonsten war das bei mir, deswegen bin ich nicht repräsentativ dafür, haben sich die Sachen ergeben. Also ich habe das, ne, was ich gestern auch, wo wir gestern drüber gesprochen haben, das ist dann auch, und das gehört auch zu schöne Dinge, dass man dann jemanden trifft und das wirkt wie so eine Fügung.
Zufall.
Wie so ein Zufall, ne? Und dann ergibt sich daraus aber wieder was und daraus resultieren dann teilweise, oder ich habe einen Freund, der dann damals, der ganze Einstieg ins Theaterbusiness war wieder, dass ich mit einem Freund im Auto saß und der gesagt hat, oh, da steht jetzt eine Tournee an, für das, die kann ich nicht machen. Willst du das nicht machen? So. Mhm. Und dann habe ich da vorgesprochen, habe das dann bekommen. Dadurch bin ich dann wieder da ans Theater gekommen und dann daraus, wenn du dich nicht wie in allen Jobs nicht total dämlich anstellst und nett bist und die Sachen machst, dann ergeben sich auch wieder weitere Sachen so. Also es ist, also so einen richtigen Alltag gibt's nicht, hatte ich auch noch nie.
Und was sind das so für Rollen, die du spielst? Bist du da offen so oder bist du so ein bisschen Typecast oder so, also?
Also ich habe jetzt konkret, gibt's jetzt die Comedian Harmonists so, die fangen jetzt wieder an. Das haben wir schon gespielt, das gibt's jetzt eine Wiederaufnahme. Und das sind natürlich die sechs Comedian Harmonists und dieser Abend ist so geplant, der funktioniert schon seit Jahren woanders auch und sowas. Und es gibt diese sechs Comedian Harmonists und einen Schauspieler, der alle anderen Rollen spielt. Das bin ich dann in dem Fall. Das heißt, ich habe an dem Abend 11 Rollen, ich ziehe mich die ganze Zeit um und bin von der Vermieterin bis zum Nazi bin ich alles. So. Genau. Und dann aber hast du natürlich auch, hat man schon 2-3 Rollen irgendwie am Abend. Das ist schon so irgendwie gängig. Oder eben halt nur eine, wo du dann. Also es ist, auch das variiert total. Mhm. So. Und weiß ich nicht, so Sachen von, man kann von vornherein eigentlich keine Sachen ausschließen oder so, dass man sagt, das würde ich überhaupt gar nicht machen. Das hängt immer davon ab, okay, was ist das? Wenn es mir am Anfang gar nicht zusagt, kann ich dann natürlich da schon die Reißleine ziehen, aber ansonsten hängt es auch immer davon ab, wer macht das? Es gibt ja auch dieses Vertrauensverhältnis zum Regisseur, zur Regisseurin, die dann sagt, das ist mein Konzept, darin bist du eingebettet. Dann übernimmt ja künstlerisch jemand die Verantwortung für. So. Das heißt, du hast im Grunde so ein bisschen die Absicherung als Schauspieler, dass du nicht 1:1 dastehst und also sprich, ne, wenn ich jetzt, ich war jetzt diverse Male Nazi gespielt in den Kammerspielen.
Hitler, das Musical, ganz bekannt.
Ganz Hauptrolle. Bekannt, genau. Mhm. Da wird mir dann keiner einen Strick draus drehen, weil ich natürlich in dem Rahmen das gemacht habe. So.
Aber du hast mir mal erzählt, also auch gerade bei Comedian Harmonists, da gibt es schon auch Szenen, wo du wirklich gemerkt hast, das Publikum reagiert jetzt auch deutlich auf dich so halt. Ne?
Da habe ich auch gemerkt, das wird immer Ensuite nennt sich das, im Block gespielt. Also dass wir jetzt Comedian Harmonies, habe ich gerade heute verlängert. Das sind dann so 25 Vorstellungen quasi am Stück. Und jetzt beim letzten Block habe ich auch gemerkt, dass ich ein Part zum Beispiel ist, dass ich der Direktor des Deutschen Theaters in München bin, der historisch vor dem Auftritt der Comedian Harmonies sagt, das ist jetzt der letzte, so, weil wir Juden auf der Bühne nicht mehr dulden und sowas. Und da habe ich gemerkt, dass am Ende des Blogs, dass mir das immer schwerer fiel. So, dass ich das einfach, da war ich froh, dass der Blog jetzt zu Ende ist, weil sowas geht dann irgendwann nicht mehr. Also das.
Also für dich persönlich.
Ja. Weil es einfach.
Auch so an dich ranlässt und der dann.
Weil es auch einfach so, du bist so ein massiver Stimmungszerstörer in dem Moment und du bist natürlich auch dann die Hassfigur in dem Moment. Und ich kam immer mehr so an den Rand, dass ich eigentlich dieses Happening, was da stattfindet, ich weiß ja, dass es da steht, ich weiß ja, dass ich das spiele, dass ich das mache, aber die Substanz des Ganzen wurde immer größer, dass ich dieses Happening zerstöre. Und dieser Auftritt fiel mir immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer, so dass ich dann irgendwie dachte, fuck, auf den habe ich jetzt wirklich keinen Bock, so. Wieder rauszugehen und einfach wieder das und dann eben auch in einer Form und in einer Kraft, wo du halt auch, da kamen dann nach und nach natürlich Buhrufe und sowas aus, wo du dann natürlich gefragt bist, in dem Ganzen halt auch gegen anzugehen, zu sagen, so.
Aber wie gehst du denn damit um? Also du stehst da, hast du das Gefühl, da wird die Rolle ausgebuht, die
Nein, die Situation schon. Ne? Also es wird die Situation schon aus, aber das wird natürlich, da kommen wir wieder zum Schaffner, auf dich gekippt. So weil das, die feiern das total ab. Es war ja auch permanent ausverkauft und sowas. Und dann kommst du und machst es kaputt für den Moment. Und dann taucht bei den Leuten ja gleichzeitig auf, das war ja auch so. Das war ja, ne, das ist ja ein historisches Ding, was da stattfindet, was natürlich nur nachgespielt ist. Und trotzdem macht sich bei den Leuten so eine Unruhe und so ein Ärger breit, Und den hast du natürlich zwar nur gespielt, aber den hast du veranlasst in dem Moment.
Du repräsentierst das.
Du repräsentierst das, ganz genau. Und das wurde einfach immer schwerer. So. Und solche Sachen hat man dann. Und da kommst du auch emotional nicht dran vorbei dann. Ne? Also es war dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, oh, nach der letzten Vorstellung so, boah, ich bin jetzt auch...
Das ruhig. Kann ich echt gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich echt schwierig, auch, also je tiefer du da auch reingehst und je... Ja. Ja, also es gibt ja diesen Begriff des Method Acting, also dass du das wirklich so diese Rolle lebst sozusagen. Weiß ja nicht, wie du das dann so machst, aber im Moment auf der Bühne ist wahrscheinlich dann, man kann ja vielleicht das so drehen zu sagen, ja, zum Glück buhen die.
Das ist ja genau. Ein gutes Zeichen. Richtig, aber das trägt dich dann in Vorstellung 23 und 24 und bei 26 bist du einfach, kannst du nicht mehr.
Platt.
So. Bist du einfach platt, genau. Bist du einfach so, dann kannst du das irgendwie, wird's schwer, das noch zu tragen. Ne? Dann, wenn du es, das Ganze hat ja auch nur eine Kraft, wenn du es dann gut machst in dem Moment. Ne? Also wenn du es einfach plakativ dünn irgendwie machst, dann wird das auch kein angreifen. Wenn du es aber richtig substanziell tief machst und einfach als Theaterdirektor auch einfach im tiefsten, in dem Moment tiefst davon überzeugt bist, das ist ja Schauspiel, dass die Situation in dem Moment so tief sackt, dass sich das auch transportiert. Das ist ja der ganze Trick daran. Und wenn es dir dann schwerfällt, solche Sachen in dem Moment wieder und wieder zu erzeugen, so.
Ja, völlig nachvollziehbar, aber auch total interessant, ja. Weil du das dann halt so fühlst. Also ist das für dich die Essenz so von Schauspielerei, dass man sagt, okay, ich versuche die Rolle zu verstehen und so meinen inneren Kompass so auf deren Persönlichkeit auszurichten und dann zwangsläufig auch so zu empfinden vielleicht, dass man auch sagt, okay, Emotionen generiere ich, die dann wirklich auch echt sind, ob es jetzt Wut ist oder Trauer oder Liebe, was auch immer.
Das ist situativ und wahrhaftig, das ist immer. Ich suche immer dann für mich ist immer der Weg der Wahrhaftigkeit das, dass ich das, was da passiert, und das ist ja eben, dann wird es auch, ne, wie gesagt, schwierig, wenn du so en suite spielst, wenn du das machst, aber das ist immer der Moment ist, dass du der Figur und dem gelernten Text, das ist ja auch immer eine abstrakte Situation, wiederholst gelernte Sachen, die du dann irgendwie zum Leben erwächst. Aber wenn ich mir das bewahre und sage, ich nehme die Situation als Ersterlebnis dieser Figur, ne, das ist dann der Kraftaufwand, den man betreiben muss, aber ich nehme das als Ersterlebnis der Figur und nehme daraus auch die Wahrhaftigkeit so. Dann, darum geht's mir. Mir geht's nicht darum, irgendwie, das war eine lange Schwierigkeit von mir, irgendwie das Gefühl zu haben, ich zeige was, von dem ich denke, die anderen Leute sehen es so, wie es gemeint ist.
Mhm.
So, ne, also so. Ich erfülle sozusagen eine Erwartungshaltung, die ich vermute. Das kommt ja auch noch dazu. Ich vermute eine Erwartungshaltung und die versuche ich zu erfüllen. Und dann ist das nichts. Dann ist halt Quatsch. Ich kann also nur für mich diesen Moment total wahrhaftig nehmen und daraus entsteht dann das, dass sich das auch so transportiert. So.
Ja, krass, ey.
Ja, aber das ist ja, deswegen, Handwerksberuf hast du gesagt, das lernst du in der Schauspielausbildung im Idealfall. Das als Handwerk zu nehmen, dass man sagen kann, okay, ich kann das Nebenrauschen auch ausschalten, ich kann das, was ich dort lese und sehe, wahrhaftig nehmen. Und das, so mache ich das auch. Und dann ist das. Das ist letztendlich, hat mir ja auch dieses permanente mit Textarbeiten bei Game One, dieses Ganze, ne, dieses, das hilft ja auch total dabei, dass man intuitive Sachen versteht. So. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich diese Textblöcke, ich lese die ja nicht vorweg und das ist meistens ein Take, weil ich einfach weiß, wie der Bogen läuft.
Der Sprachrhythmus und...
Ja, genau, wo es hinläuft, was ich sehe Schlüsselwörter so, die ich dann irgendwie weiß, da geht dieser ganze Beitrag hin, so, und das, welcher Block, wo jetzt die Gewichtung ist und sowas. Und sowas kannst du eben auch im Schauspiel machen, dass du siehst, in der Szene liegt die Gewichtung da drauf. Und dass ich mich aber versuche, damit selbst zu überraschen und nicht das schon vorwegzunehmen. So.
Das ist eigentlich verrückt. Auch alle Unterschiede, ne? Du hast mit Maifeld und Blomkamp, das ist ja auch eine Serie versucht. Das ist auch schon lange her, ne? Oder?
13 Jahre, 14 Jahre her.
Boah.
Ja, Wahnsinn. Also das ist dann vor der Kamera, ne? Das ist also hinter der Kamera. Regie machst du auch noch, also für andere Sprecherrollen, dann suchst du sozusagen Sprecherinnen und Sprecher aus, ne? Das ist auch noch so.
Da bin ich noch nicht ganz, aber ich bin jetzt so Auftragsregisseur bei Spielevertonung und sowas. Und das ist alles, also ich habe auch das Gefühl, dass ich mich beruflich da immer sicherer fühle, ne? Dass es immer, also für mich persönlich immer besser wird, so, dass ich denke, ich kann mich auch auf Sachen verlassen. Ich habe jahrelang damit gekämpft, so wenn ich dann am Theater auch war, bin ich jetzt hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mache ich das jetzt hier auch so, wie es erwartet wird, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, nee, die Frage, ob du hier berechtigt bist, haben ja schon andere vorher geklärt, indem sie dich halt angestellt haben. Also da muss ich mich ja gar nicht mehr rechtfertigen für, dass das jetzt eine richtige Entscheidung ist. So ist auch so ein Ballast, den man dann abwerfen kann.
Klingt gesunder. Könntet ihr das noch?
Was?
Theater? Ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte das wirklich nicht.
Theater
ist richtig Theater.
Schon, Theater ist natürlich schon nochmal special, weil du nicht absetzen kannst und nochmal dir eine Regieanweisung holen kannst, wo der Regisseur sagt, mach mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen mehr. Also klar, mit entsprechenden Proben. Mein größtes Problem wäre das Text auswendig lernen. Das wäre mein Endgegner. So, ich habe da immer riesen Respekt vor. Und immer wenn ich Filme gucke, achte ich auf Schauspieler und wenn dann längere Szenen sind mit Monologen oder so, dann denke ich immer, Alter, Respekt. Oder wenn es Filme sind, wo der enorm viel Dialog hat, ich denke dann immer, okay, der muss ja Stunden jeden Tag mit dem Diktiergerät zu Hause gesessen haben, das ist wie Vokabeln. Denn weil, damit du das so rüberbringen kannst, also es gibt natürlich auch Regisseure, die sagen, mach's mit deinen eigenen Worten, aber es gibt auch Regisseure wie ein Tarantino, wo man weiß, der sagt, ich hab's schon genauso geschrieben, wie ich auch hören möchte. Und dann, damit du dich komplett drauf einlassen kannst, dieser Charakter zu werden, muss das ja aus dir rauskommen, ne, ohne dass du drüber nachdenkst. Oder es muss ja, ne, rauskommen, wie als wenn das dem Charakter auch gerade in der
Aber das geht ja eben nicht darüber, dass du es eins zu eins nur den Text lernst. Also das,
du musst auch die Rolle verstehen.
Naja, mir geht es erstmal darum, dass du den Handlungsbogen verstehst. Und wenn du dann siehst, okay, der macht das, ne, was weiß ich, wie bei Pulp Fiction, ne, die sitzen da und unterhalten sich über Burger sozusagen, dann weiß ich zunächst mal, darum geht's in dem Bogen. Ne? Und wenn du dir den erstmal, wenn du das erstmal schnallst, handlungsmäßig, wie der Handlungsbogen da ist, dann kommt dieses Textlernen eigentlich, fügt sich da logisch ein. Wenn du natürlich denkst am Anfang, ich lerne jetzt stumpf den Text und darüber erklärt sich mir die Situation, dann hast du genau die Schwierigkeit, dass du denkst, was für ein Wort kommt jetzt? Wenn ich aber irgendwie weiß, okay, der kommt jetzt rein, schlägt die Tür ein und will jetzt die Frau entführen, als plumpes Beispiel sagt, und kommt da rein und bedroht jetzt da die Familie, macht dies, das. Wenn ich weiß, das ist der Handlungsbogen, und dann sagt ein Herr Tarantino, ich will aber genau, dass der das macht, genau das sagt, was ich mir ausgedacht habe, dann fügt sich das, dann nähert sich das trotzdem aneinander an. Und dann ist das Textlernen gar nicht mehr dieser Berg, sondern du denkst, okay, das kommt, das passt ja auch
ganz gut. Das ist dann auch natürlich.
Genau, und dann wird's über den Bauch wird's dann irgendwie natürlich. Das ist
bei der Moderation auch ähnlich.
Wollte ich nämlich auch sagen.
Ob du jetzt so einen Teleprompter abliest oder ob du frei moderierst, aber quasi inhaltliche Vorgaben hast.
Ja.
Es gibt ja im Prinzip gibt's so drei Säulen. Das eine ist komplett improvisiert moderieren. Das andere ist, du kriegst einen Text vorgegeben auf Moderationskarten oder so, den du dann ohne Teleprompter so in der möglichst sprachlich präzise wiedergeben sollst. Und das dritte ist eben, dass du es einfach vom Teleprompter abliest.
Ja.
Und da ist es auch so, was sehr hilft, ist, wenn du dir erstmal klar machst, worum es da geht. Also wenn du nicht nur sagst, okay, ich versuche jetzt irgendwelche Sätze auswendig zu lernen, sondern okay, was will ich rüberbringen? Was ist die Information, die ich transportieren soll? Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, ob du jetzt das Wort nimmst oder ein Synonym oder ob der Satzbau genauso ist, wie es da steht, weil es ja in aller Regel immer nur ein Angebot ist. Und das hilft enorm beim Auswendiglernen oder bei der Textsicherheit, dass man selber checkt, was will ich eigentlich sagen, sondern nicht jemand anderes, sondern was will ich jetzt sagen.
Ja. Und ich finde nämlich auch, gerade weil du das nur gesagt hast mit Moderation, weil du gefragt hast mit, könntet ihr euch das vorstellen mit Theater, ich finde, das ist dem sehr nahe. Eine Moderation ist ja auch, ne? Man ist ja auch in der Funktion, man ist nicht hinter einer Rolle versteckt, aber von der Situation her und ne, von dem, was man rüberbringen möchte oder was gefragt ist, ist das ja von von einem Theater jetzt auch nicht so weit entfernt. Deswegen, ihr, eigentlich macht ihr das ja
auch. Ja, ich finde schon, also ich würde da schon auch noch eine Respektdistanz auch zwischenstellen wollen, weil Theater ist so viel. Du spielst eine Rolle, du spielst mit einem Körper, du spielst mit der Stimme, du spielst mit dem Publikum.
Ja.
Du hast permanent eine, da fehlt, also ein Kostüm ist finde ich, auch ein Stück weit ein Schutz.
Klar.
Aber du bist trotzdem sozusagen ausgeliefert. So ja. Den Blicken der Situation. Und ich finde, Moderation ist sehr viel reduzierter. Du moderierst, also es ist noch ein Unterschied, ob du Bühne machst oder Kamera.
Klar, ja.
So, du hast vor einer Kamera hast du die, wenn es nicht live ist, kannst du nochmal einen Take machen. Da hast du höchstens den Druck, vielleicht, dass da 20 Leute sind und du bist dann der an der Kasse, der alle warten lässt, weil du es verkackst oder so. Aber ich finde, Theater ist nochmal so unmittelbar alles.
Ja, ich finde zum Beispiel diese Streamerei und sowas finde ich viel krasser. Finde ich viel, viel, viel krasser als im Theater in dem Rahmen. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja eine Arbeit bis dahin. Also was man im Probenprozess macht, ist ja gemeinsam das rauszufinden, wie der Rahmen dann steht. Das heißt, am Theaterabend selber ist das ja alles verabredet und gemacht und durchgearbeitet und im besten Fall auch schon durchgefühlt in dem Sinne. Dann kommt natürlich Publikum dazu, das ist, hat nochmal eine andere Dimension, aber man geht da schon eigentlich relativ sicher durch das Ding. Ne? Das ist ja, das wirkt natürlich nicht so, wenn man das sieht, aber davor ist dieser ganze Prozess ja davor. Und ich finde, ich würde immer sagen, Moderation oder auch Streaming empfinde ich als wahnsinnig anstrengend, weil eben dort nicht dieser Rahmen ist, weil man sich da aufklappt. So. Das, also ich finde das, da sag ich, das könnte ich nicht so.
Ja, krass eigentlich, ne?
So, interessant.
Also, ja. So da, ne, weil ich dann immer denke, ja, aber dann, genau, aber da denke ich, da sitzt ihr als ihr so und es ist sozusagen auch ohne den gesteckten Rahmen eins zu eins das und das finde ich vom Tragen her des Ganzen empfinde ich das aus meiner Perspektive für viel anstrengender. So.
Ja, weil irgendwo ist es dann doch irgendwie, kann man halt lernen. Ne? Also ich habe gerade die Packung hochgenommen. Ist tatsächlich bei Holy nicht so schwer, aber du hast mir zum Beispiel beigebracht, mein Sprechtempo runterzubringen mit diesem ganz simplen Tipp. Beim Kacken, nimm dir den Shampooflasche und lies ganz laut und ruhig die Inhaltsstoffe vor.
Ja.
Dadurch ist mein Sprechtempo runtergegangen. Das war ganz am Anfang zu Game One, da habe ich dich gefragt, kannst du mir einen Tipp geben?
Ja.
Und dann hast du genau das gesagt. Beim Kacken, Shampooflasche. Und das habe ich dann wirklich lange gemacht. Saß ich immer da und habe vorgelesen. Das sind ja echt abgefahrene Wörter. Also ist jetzt nicht mehr so, ne? Aber wirklich so Prophylaxoliziden 10.
Ja.
So. Und das hat mir echt geholfen, muss ich sagen. Hab mein Sprechtempo runtergesetzt. Ich habe gerade geguckt. Da sind zu wenig künstliche Stoffe drin. Das macht keinen Sinn, bei Holy vorzulesen. Hatte ich gerade überlegt, ja. Aber ist es bei dir nicht beim Impro-Theater dann auch so, dass du das eigentlich auch gut beherrschst?
Ja, weil das ein Probenprozess ja eigentlich auch so abläuft. Also das heißt, ne, wenn du, es gibt auch eine unterschiedliche Arbeitsweise, unterschiedliche Regisseure, die dann irgendwie, es gibt auch welche, die sagen, brauchst Text nur anlernen oder sowas. Ich bin sowieso immer ein Freund davon, weswegen ich diesen Beruf auch mal ursprünglich gewählt habe. Der ursprüngliche Ansatz war, diese ganzen klassischen Texte verständlich irgendwie zu machen. Also das war so mir ging es immer um Verständlichkeit von allem. Jetzt bin ich da bei Textverständlichkeit ja letztendlich auch gelandet. Und da hast du natürlich auch, du probierst ja aus. Also du machst ja nichts anderes als im Probenprozess zu improvisieren in den Szenen, bis man gegenseitig sagt, ja, da geht's hin. Also es ist ja in den seltensten Fällen, gibt's ja Regisseure, die sagen, sag den Satz so und so und geh dabei von da nach da, sondern der Probenprozess ist ja genau das, dass du sagst so, der Text sitzt noch nicht so ganz, du machst was, du sagst das sinngemäß und dann guckt man, wie man da so reinrutscht. Deswegen ist es automatisch eigentlich so, bei Impro-Theater, das ist ja nichts anderes, dass man sagt, ne, der Rahmen ist das. Und macht mal. Ich weiß, wir haben das doch auch mal versucht. Ich hatte doch auch mal versucht, da wart ihr auch bei was war das denn noch, wo ich so einzelne Sätze vorgegeben habe und gesagt, macht mal eine Szene draus. Das hat leider nicht funktioniert.
Ja. Ich erinnere mich nicht.
Nee, musst du mal raussuchen.
Ich finde diese Videos auch so geil, so eine Szene vorgegeben und dann ruft halt der Regisseur einfach nur Change rein. Also du hast eine Szene und dann kommt einfach nur, ist egal was, ne? So irgendwie zwei Leute beim Arzt.
Ja.
Und dann fangen sie an, eine Szene zu spielen und dann einfach nur reingerufen, Change. Und dann muss was geändert werden. Und das wird so oft gemacht irgendwie,
genau.
Finde ich super interessant.
Ich hatte das habe ich mit euch auch probiert. Ich hatte mir mal so ein Konzept ausgedacht, das habe ich auch immer noch. Das habe ich in Düsseldorf am Jugendtheater dann auch mit Jugendlichen mal so einen Abend gemacht. Jeder kriegt einen Satz oder ein Wort von einer Spielgruppe von 4 Leuten oder sowas. Dann gehen die raus und haben diesen Satz nur, also nicht füllen irgendwas, bauen aber daraus eine Szene. So, jeder hat diesen Einsatz oder dieses eine Wort, was er dann sagt, das können die auch verteilen, wie sie wollen. Dann kommen die raus, spielen die Szene vor, dann sagt das Publikum, was es gesehen hat, und die Darsteller sagen, was sie gemeint haben. So. Mhm. Wo ist die Diskrepanz? Das haben
wir mal gemacht.
Genau, das haben wir mal gemacht. Hat leider nicht ganz hingehauen. Das haben wir mal versucht.
War ich dabei?
Ich glaube, du warst da auch bei.
Erinnerst du dich auch nicht?
Nee.
Aber ihr habt ja auch, das ist ja auch Jahre her und das ist ja tierisch viel Kram dazwischen gemacht.
Das ist genau, was du gerade sagst, ne? Wir haben hier bei uns im Eingangsbereich hängt ein Monitor, ein großer Monitor. Mhm. Und wir haben ja dann auch noch so ein Signal, was wir senden mit alten Sendungen zum Beispiel. Ja. Ne? Also die wir dann, so Classics oder so, die dann so durchlaufen. Und jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, sehe ich da halt irgendeine alte Sendung. Und ganz oft, wenn ich dabei bin, habe ich keine Erinnerung mehr an diese Sendung. Und das ist komplett abgefahren, weil man sich dann ja auch wie einen Fremden wahrnehmen kann.
Ja.
Und dann auch, und das ist das Irre daran ist, man wird ja wahrgenommen, wenn man irgendwas macht in der Öffentlichkeit. Es gibt Leute, die mögen einen, es gibt Leute, die mögen einen nicht.
Ja.
Und man selber ist ja einfach nur man selbst. Und hat ja gar nicht, was du vorhin ja auch gesagt hast,
das finde ich ja
deine Hände. Ja. Man sieht sich selbst ja nicht als dritte Person. Mhm. Aber wenn du in dem Moment einfach überhaupt gar keine Erinnerung mehr hast und auch nicht mehr weißt, was als nächstes passiert, dann hast du eine Möglichkeit, dich als Fremde, als dritte Person zu sehen und dich auch so zu bewerten. Mhm. Weil man hat ja keine Erinnerung mehr.
Aber ich glaube, das tun wir seit 20 Jahren, oder?
Aber dann kann man auch überlegen, finde ich den Typ da jetzt eigentlich wirklich sympathisch oder gehöre ich zu denen, die ihn nicht mögen?
Was ich daran interessant finde, ist, weil man erinnert sich ja an manche Sachen und an manche nicht.
Ja.
Und dann denke ich, meine Persönlichkeit nach außen ist die gemäß meiner Erinnerung.
Mhm.
Ne? Also ich erinnere mich an diesen Tweet, an diesen Sketch, an diese Äußerung und das ist mein, und dann denke ich, das müsste ja eigentlich mein Bild sein, weil das sind meine Erinnerungen. Die Leute da draußen denken aber an diesen Tweet, an diesen Sketch und an dieses Verhalten, was ich schon gar nicht mehr auf dem Kopf habe, und haben daher ihr Bild. Und das muss gar nicht zwangsläufig übereinstimmen, weil ich denke mir so, ich war doch immer der sympathische, lustige, nette.
Mhm.
Aber die denken, nee, da warst du ein Arsch, da hast du dich geprügelt mit dem Security und weiß ich nicht was, du bist einfach voll der Assi. Und ich denke mir, es passt gar nicht zusammen, weil die eigene Erinnerung und die eigene Wahrnehmung fundamental anders ist als das. Und dann hast du ja auch noch den Faktor, dass die Leute da draußen, ich habe alles gemacht, also auch wenn ich mich nicht erinnere, aber ich habe die Sachen ja alle gemacht. Ja. Aber die Leute da draußen, ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder alles gesehen hat, was ich gemacht habe. Die sehen ja vielleicht nur einen Teil. Vielleicht hat einer vor 10 Jahren was gesehen, vor 5 Jahren. Vielleicht hat einer nur die Tweets gesehen. Vielleicht hat einer nur YouTube. Also ganz unterschiedliche Facetten von Etienne existieren da draußen.
Ja, es ist vor allen Dingen immer, hier, sobald man irgendwas öffentlich macht und es gucken nur 10 Leute zu oder irgendwas. Man ist immer in Interpretationsfläche. Immer. Ja. Und du kriegst nie eine gleiche Meinung hin. Und darauf basierte auch diese Übung. Ne? Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gesehen? Das heißt, du hast 4 Leute gefragt, die haben 4 unterschiedliche Sachen gesehen. Und die haben alle gesagt so, wieso? Wir waren doch hier in der Mine und haben das und das gemacht. So. Und dann war die Übung daran, okay, wie können wir das angleichen? Wie können wir das besser verkauft kriegen, dass das, was ihr meint, auch gesehen wird? Das war die Schauspielübung daran. Und trotzdem ist es letztendlich genau das, das war jahrelang mein Problem bei Vorsprechen an Schauspielschulen. Ich habe ja über 20 Schulen habe ich vorgesprochen und bin immer rausgeflogen von erste Runde bis letzte Runde. Alles war dabei. Auch aus dem Gedanken, natürlich sehen die nicht, was ich da irgendwie denke, was ich mir da für einen Wolf denke und wie groß interpretatorisch ich da gerade unterwegs bin. Natürlich sehen die das nicht. Das habe ich irgendwann geschnallt. Die sehen, dass da ein Typ auf dem Stuhl sitzt und ein komisches Gesicht macht. So. Das erklärt aber nichts. So. Und genauso ist es. Und ihr macht so viel Zeugs, ihr seid so präsent seit 20 Jahren, da ist ja die Interpretationsfläche riesig. Da braucht ja, ne, genau wie du sagst, da guckt sich einer, der guckt sich das jetzt das erste Mal an, sieht dich das erste Mal und interpretiert dich so.
Ja.
Dann irgendwie das, ne, genau wie du sagst, man sucht sich so,
jeder hat seine
Stücke
eigene
raus.
Version
genau,
von mir.
Richtig.
Und das
finde ich, das ist nämlich genau das, was ich am Stream so schwer finde. Das ist genau das Gewicht, wo ich sage, das könnte ich nicht, weil es so krass genau auf die Person abzielt und auch die Kommentare, die ja teilweise kommen, wenn du sagst, es gibt welche, die mögen einen nicht, das ist ja auch, hat ja auch eine Dimension, die kann einen ja durchaus auch angehen, dass man sagt,
ich glaube, hallo.
Wie kommt jetzt der Mensch dazu, mich so anzugehen? Ne? Oder genauso gut kann es ja auch sein, der sagt ganz gute Sachen, aber seine Brille ist scheiße oder so, wo du denkst, was soll ich damit anfangen? Was ist das für ein Zeug?
Ja, da kann ich ja zumindest sagen, okay, ihm gefällt die Brille nicht, das ist ein Gegenstand. Die Persönlichkeit ist schon ein bisschen mehr als das, aber das kommt immer vor, also seit dem ersten Tag, an dem ich mich vor die Kamera gestellt habe, das war ja damals bei Giga auch so, dass man direkt einen Feedback-Kanal hatte. Ne? Das ist ja auch nicht überall so gewesen, dass du direkt von den Leuten aufs Brot geschmiert bekommen hast, wie sie dich finden.
Ja.
Und dann halt damit umzugehen, das war ja auch noch eine andere Zeit. Es ist wieder die alten Säcke erzählen von früher. Aber das ist insofern relevant, weil das die Wahrnehmung auch beeinflusst, ob du in eine Welt geboren wirst, wo du ständig Feedback gewohnt bist. Es gibt unter allem Kommentarspalten und alle geben zu allem irgendwie eine Rückmeldung, oder ob du aus so einer Analogzeit kommst, wo du das nicht trainiert hattest, wo du es nicht gewohnt warst und wirst dann in so eine Situation geschmissen, wo Leute dich beurteilen oder verurteilen und dich vielleicht schon nach 5 Minuten direkt hassen.
Ja.
So, und dich dann abgespeichert haben und das aber diesen Hass aber nicht nur für sich selber empfinden, sondern den halt auch publizieren und andere sozusagen fast schon dazu auffordern, dieser Meinung zu folgen.
Gleiche
Meinung
zu
haben. Siehst du denn nicht, sehe? Der Typ ist doch so kacke. Siehst du das denn nicht? Das ist ja eine Aufforderung, dass andere Leute sozusagen diese Meinung auch übernehmen. Und das ist ja dann für uns jetzt ja seit über 20 Jahren dann auch Realität, wie es für jeden ist, der ein Stück weit dann sich so exponiert. Aber es ist trotzdem immer wieder abgefahren, was das auch mit einem macht, wenn man sowas liest. Ne? Also es ist ja bis heute so, dass es Leute gibt, die dann einfach wirklich einen Scheiße finden.
Ja, ey, das ist aus warum auch immer. Warum?
Es ist auch okay. Ich denke mir dann immer, ich fand ja auch mal Leute scheiße.
Ja.
Der Unterschied ist, das eine ist, okay, man kann es vielleicht nicht verhindern, dass irgendein Mensch was in einem auslöst, das kann ja auch in einem selbst begründet liegen und gar nicht an der Person. Das ist ja nicht objektiv irgendwas, was die Scheiße macht oder weshalb sie scheiße ist, sondern es kann ja manchmal einfach so sein, dass etwas in einem selber auslöst, was tief vergraben ist oder so, was ein Gefühl auf einmal wach werden lässt, was die Person einfach nur ausgelöst hat, ohne dass sie dafür was verkann. Aber man ist natürlich auch nicht immer so souverän. So. Aber was ich dann immer nicht verstehe, ist, wenn Leute, es ist okay, wenn du jemanden scheiße findest, aber warum musst du versuchen, dich auf so ein Podest zu stellen und allen zu sagen, hey, der ist scheiße, ich finde den scheiße.
Keine Ahnung. Da geht es dann wieder um das eigene Ausnutzen des Ganzen. Also ich hole mir meinen kleinen Ruhm dazu, indem ich in der Hoffnung habe, dass darauf reagiert wird. So. Und ich finde, das ist ja abgesehen davon hast du diesen ganzen Hassel halt beim Theater nicht. Da hast du am Ende Applaus oder nicht. Oder es wird Buh gerufen, so. Aber das ist nie das nimmt man nie persönlich. So. Also du bist in so einem Rahmen, du bist wirklich geschützt. Das ist ein geschützter Rahmen, in dem ihr euch nicht bewegt, finde ich. Ich finde das wirklich, und für mich geht das auch, für mich wäre sowas substanziell, so, ne, dass man sagt, irgendwie, weil bei mir würde immer der Gedanke dazu kommen, ich möchte das aus dem Weg schaffen. Ich möchte letztendlich der Person sagen, hey, ich bin gar nicht scheiße, was natürlich sinnfrei ist, aber ich finde, diese Kommentarwut, dieses Leute auf seine Seite ziehen, ist für mich auch der Wunsch nach dem eigenen Fame in dem Moment. So, oder auch sich irgendwie bestätigt fühlen, ne? Dieses und darüber sich auch wiederum aufbauen, so. Weil ich verstehe es auch nicht, dass man ja auch teilweise unter Game-2-Sendungen solche Kommentare hat, warum diese Sendung scheiße ist. So. Gibt's ja auch vereinzelt mal, ne? So. Wo ich dann immer
selten
nicht.
Aber, ne?
Sehr selten, ja. Gott sei Dank, sehr selten, aber gibt's dann, wo ich dann auch sage, warum wird denn so viel Energie darauf verstanden? Guck's dir doch einfach nicht an. Wo ist denn das Problem?
Genau, stimm doch einfach mit deiner Zeit ab.
Genau.
Sag doch einfach, okay, das ist nichts für mich. Es gibt ja so viele Angebote. Ich gucke was anderes, aber es ist, ich weiß nicht genau, was es ist, ob es eine Hassliebe dann ist oder ob es dann wirklich auch vielleicht einfach. Manchmal sind solche Sachen ja auch konstruktiv, ne? Ich finde, oft ist da auch was Wertvolles bei, wenn das erklärt wird, was einen stört. Das hilft einem ja auch zu wachsen oder sich zu verbessern oder sowas. Das finde ich dann immer wert. Also Kritik ist völlig okay, so, aber einfach Hate halt. Ne? Das ist ja ein Unterschied, ob du kritisierst oder ob du hatest.
Ja, und das finde ich dann eben, weil es direkt an die Person geht, immer wirklich, wirklich krass. Und das nimmt teilweise einfach auch, das ist überhaupt gar keine gute Richtung so. Was sich einfach seit geraumer Zeit einfach etabliert hat als normaler Kommentar, wo du auch sagst so, ich hatte einmal auch bei irgendeinem Game-2-Einspieler, war ich so nah von der Seite, von unten, da hat auch dann jemand geschrieben, schneid dir mal die Nasenhaare. So, wo ich denke, was fällt dir denn eigentlich ein? So, was soll das denn? So, hast du nichts Besseres zu tun? So, und natürlich, und dann gibt's bei Game 2 wesentlich jüngere Kollegen oder sowas, ne, wo ich dann immer denke, das kann doch nicht spurlos bleiben, wenn man selber als Person.
Das Totschlagargument ist halt, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, muss auch Kritik aushalten. Also das ist immer so ein Totschlagargument.
Aber was ist Kritik?
Kritik oder Hass sind ja nochmal zwei.
Absolut, ganz absolut, genau. Ja. Wenn eine Projektionsfläche ausgenutzt wird für die eigene Scheiße halt so, ne?
Das Ding ist halt schon, klingt jetzt hart, aber Augen auf bei der Berufswahl.
Klar.
Es ist nun mal so, wenn du dich auf eine Bühne stellst, dann hast du nicht mehr Einfluss darauf, was über dich erzählt wird.
Dann hast du nicht den Einfluss, wie es interpretiert wird vor allem.
Du kannst nett sein, du kannst positiv sein, es gibt vielleicht trotzdem jemand, der gerade das dann scheiße findet. Also du hast da keinen Einfluss drauf, wie du wahrgenommen wirst oder wie die Leute dich deuten oder wie sie mit dir umgehen. Und das musst du einfach wissen. Und wenn du das nicht abkannst, dann ist dieser Beruf auch einfach der falsche. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass ich das rechtfertigen will, dass es passiert. Aber es ist einfach die Realität.
Das stimmt.
Und du musst mit der Realität umgehen können. So einfach, weil es halt einfach da ist und du es nicht wegdiskutieren kannst. Und
Aber was, ich kann dabei ja immer eine inhaltliche Kritik und sowas. Sowas kann ich alles verstehen. Ja, aber ich finde, alle Sachen, die so dermaßen ins Persönliche reingehen, ne, wie dieses, ich finde den scheiße, wie seht ihr das so, das ist kein, das hat für mich nichts mehr mit dem.
Das ist doch keine Kritik. Das ist.
Genau.
Das ist pures Rauskotzen auf Kosten von anderen.
Ja.
Und was ich halt auch immer das Problem bin, da sind wir wieder bei diesem Thema Respekt, weil oft. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir hier bei Rocket Beans tausendfach haben. Wenn unsere Moderatoren in der Community was löschen oder so, ist das ja, die löschen, die wollen zensieren oder so. Nee, da geht's dann auch, der Ton macht halt auch ein bisschen die Musik, ja, finde ich. Ne? Ich weiß, es ist lustig, wenn ich das sage, aber es ist ja wirklich so, dass es fängt dann zum Beispiel schon an, wenn so rhetorische Fragen gestellt werden. Also, wo du merkst, die Person will nicht wirklich eine Frage stellen, sondern sie will dir eigentlich was unterstellen mit dieser Frage, ja. Keine Ahnung, warum kann er sich da nicht mal vorbereiten? Oder irgendwie so, keine Ahnung, ne? Also es gibt ja auch dann immer die Möglichkeit, wenn man einen Missstand sieht, der kann ja inhaltlich sogar berechtigt sein, dann heißt es aber trotzdem nicht, nur weil du jetzt was siehst, was falsch ist, der verhält sich einer falsch, er erzählt Mist, der ist vielleicht nicht gut vorbereitet, whatever. Kann ja inhaltlich richtig sein. Trotzdem gibt dir das nicht das Recht, der Person das so ins Gesicht zu rotzen.
Richtig.
Sondern du kannst ja dann trotzdem sagen, ey, vielleicht hast du einen anstrengenden Tag gehabt oder nicht genug Zeit gehabt, aber die Information, die du da gesagt hast, das stimmt so nicht oder so. Also man kann ja trotzdem einen respektvollen Weg finden. Man kann aber natürlich auch dann diesen Fehler, wenn es einer sein mag, nehmen und sagen, ja, da hat er mal wieder keinen Bock gehabt, sich auf die Sendung vorzubereiten. Ne? Ja. So, und dann ist das keine Kritik mehr, sondern das ist ein persönlicher Angriff. Weil der unterstellt ja in dem Fall dann mir, dass ich bewusst oder absichtlich oder aus Faulheit oder whatever irgendwas gemacht habe. Und das ist ein persönlicher Angriff. Und das verstehen viele, glaube ich, da draußen auch nicht. Die denken, sie kritisieren oder sie decken irgendwas auf. Aber es ist dann halt eben doch maskiert als ein persönlicher Angriff. Und da merkt man halt einfach, diese Anonymität im Internet natürlich auch ein Riesenproblem ist. Weil wenn du einfach nur, was weiß ich, Bachelor 3000 bist, ohne Profilbild, ohne irgendwie belangt zu werden, ohne in irgendeiner Form, du bist einfach nur eine Zahl.
Ja.
Ja? Dann kannst du natürlich, dann musst du gar keine Rücksicht, du musst keinen Respekt zeigen. Du kannst einfach deine Laune wie auch immer einfach rauskotzen, ohne irgendeine Konsequenz. Worst Case ist, du wirst gesperrt oder wirst gelöscht, machst dir in 2 Minuten einen neuen Account, aber es tangiert dein echtes, danach gehst du raus und bist der nette Nachbar.
Ja.
Und
ja,
keiner weiß es. Keiner kriegt was mit. Es ist, und das ist dann auch nochmal was, wo ich sage, ja, also klar, in irgendeiner Weise sind fast alle unsere Zuschauer für mich anonym, aber in dem Moment, wo einer einfach, ja, ein Anonymer mir sagt, ja, du dummes Arschloch, du hast ja keine Ahnung, ja, warum sollte mich das jucken? Also es ist einfach eine Person, die für mich nicht existent ist. Es ist einfach...
Ja, aber trotzdem...
Es könnte auch irgendwo
ist der Tropfen seine, vielleicht kleiner und nicht so voller Substanz, aber er macht trotzdem das Fass voll irgendwann. Also ich finde, man kommt da ja nicht dran vorbei. Also denn allein dadurch, dass man es wahrnimmt. Und das für mich macht das dann so die Masse aus. Und ich finde das so krass, dass ihr so... seit 20 Jahren so präsent öffentlich seid, das finde ich, ziehe ich wahnsinnig den Hut vor, finde ich, habe ich riesen Respekt vor, eben auch in dieser, als ihr, ne, nicht versteckt, sondern als ihr dort steht und eben, auch wenn du sagst, das sind vielleicht anonyme Angriffe oder sowas, aber trotzdem sind es halt, finde ich, Angriffe irgendwie, ich finde das schon krass. Also für mich hat das schon eine ganz schöne Dimension, die im Laufe, ne, dieses, also selbst wenn du alle 2 Jahre mal einen Kommentar bekommst mit der Typ ist scheiße, vergisst du das ja trotzdem nicht so. Beim Theater hast du auch da wieder den Rahmen. Da hast du, da gibt's Kritiken 2 Tage nach der Premiere, da steht ein Name drunter, wer das geschrieben hat. Und dann kann man sagen, fehlinterpretiert oder irgendwie, da steht schlimmstenfalls, hat fadenscheinig seine Rolle nicht ausgefüllt oder irgendwas, wo man dann denkt so, oh krass, da habe ich aber 6 Wochen dran gearbeitet. So. Aber das ist es dann auch. Ne? Es gibt halt nicht diese, können nicht die 400-500 Leute, die ja im Publikum sitzen, anonymen Zettel reinstecken und da steht, den fand ich scheiße. So das gibt's dann nicht. So. Und ich finde auch, ich würde es, glaube ich, genauso machen und zu sagen, es ist quasi ein anonymer Typ. Was soll der mich, was soll mich daran reizen oder was soll mich daran auf die Palme bringen? Aber ich finde trotzdem die Masse an Sachen, wenn sowas immer wieder kommt, das finde ich, also wird mir so gehen. Wenn du das hinkriegst, super.
Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Es ist die einzige Form des Umgangs.
Ja.
Ricky Gervais hat ja mal gesagt, so Internet ist im Prinzip so, wie wenn du an einer Autobahntoilette dir das Gekritzel auf der Autobahntoilette durchliest. Ja. Und das finde ich eine ganz, das ist so, ne? Es könnte jetzt auch einer irgendwo auf einer Autobahntoilette schreiben, Eddie ist scheiße.
Ja.
Warum soll, also das ist, ja, okay.
Ja.
Es hat überhaupt keine Korrelation mit meinem Leben. Das ist.
Naja, aber es hat schon in dem Punkt mit dem, was du machst.
Übrigens im Positiven muss man das dann nämlich auch so
ja,
sehen.
Ja, absolut.
Auch wenn das blöd ist, aber wenn die Leute sagen, du bist der Allergeilste, dann sollte ich auch nicht denken, dass ich der Allergeilste bin.
Hast du recht, ja.
Ich denke das, habt ihr vollkommen recht, aber nicht, weil die Leute das da draußen schreiben.
Nee, hast du aber recht.
Aber nee, ne, das ist genau das Gleiche, wenn man sagt, um auch bodenständig zu bleiben, was ja auch nicht jedem gelingt, der in der Öffentlichkeit ist oder irgendwie berühmt wird oder Erfolg hat oder was auch immer, dass das natürlich auch nicht stimmt. Ne? Mhm. Also du bist auch nicht der Geilste und du bist nicht der Schönste und der Tollste und was auch immer. Und das muss, also das ist halt das Wichtigste, finde ich, wenn du diesen Job ausübst, dass du weißt, wenn der Nils nach der Sendung zu mir kommt und sagt, das war nicht cool, schlafe ich nachts nicht ein.
Ja, hat eine ganz andere Substanz.
Ja, natürlich. Aber wenn einer da draußen schreibt, ja, der Eddie hat ja keine Ahnung von der Eintracht.
Ja.
Also...
Ja, hast recht. Ja.
Das geht da rein. Das habe ich auch 10 Sekunden später.
Aber hattest du das denn von Anfang an so oder musstest du das erst lernen für dich, dass du das nicht so annimmst? Also
ich habe das schon in der Schule eigentlich gehabt.
Okay.
So. Also es klingt bescheuert. Also natürlich, ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Sachen gibt, die mich triggern können oder provozieren. Mich hat mal einer, das war recht peinlich, das war im Eintracht-Stream, da habe ich... Eintracht-Spiel live auf dem Eintracht-Channel kommentiert und da hat einer mein Kind beleidigt und ich bin voll ausgerastet, weil das lag auch daran, dass ich an dem Tag mit dem Kind beim Arzt war und der da eine Kondition hatte und so weiter und es hat mich voll am wunden Punkt erwischt. Ja, und da war nichts mehr mit, das ist anonym, geht da rein und da raus. Mich im Channel habe ich den beleidigt und bin full assi geworden. Und danach habe ich gedacht, oh Gott, ist das peinlich gewesen. Mhm. Also da habe ich mich von der Seite gezeigt, die mir absolut peinlich war. Also das, deshalb, ich will jetzt hier auch nicht Wein, Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Ich bin auch nicht komplett vorgefreit, aber es war schon immer so, auch schon in der Schule, dass ich da war ich auch nicht der Beliebteste. Da hatte ich aber meine Clique, meine Leute. Und das waren auch die mir wichtig waren. Mhm. Und was die anderen dann von mir gehalten haben, das ging mir wirklich am Arsch vorbei, weil ich gedacht habe, wer mich scheiße findet, ist ein Arschloch. Das war so meine, mhm. Also das ist wirklich so, wo ich denke, weil wer ernsthaft mich bescheuert findet, der weiß so wenig über mich und wie ich bin und ich bin mit mir da im Reinen, da sind wir gar nicht kompatibel, haben wir vielleicht unterschiedliche Wertvorstellungen.
Aber da bist du, finde ich, schon ziemlich reif da gewesen, das so zu überblicken, weil ich finde, also so, wenn ich dran denke, man ist ja oftmals viel getrieben von dem, dass man natürlich irgendwie, dass es einem eben nicht scheißegal ist, wie wir alle einen finden. So kenne ich
so, aber, ne? Ich wäre sonst nicht da gelandet. Also ich wäre gar nicht zu dir.
Hättest du vielleicht eine Punkband gemacht? Eine Punkband hättest du vielleicht.
Punkband?
Ja, klar.
Aber ich meine nur, ich wäre wahrscheinlich gar nicht bei Giga gelandet,
ja.
wenn ich das nicht, wenn das nicht irgendwie in mir gewesen wäre, dann hätte ich mich ja gar nicht wohlgefühlt. Schon beim Casting nicht, schon vor der Kamera nicht, weil du wirst ja ständig bewertet vom Programmchef, vom Casting Director, von anderen Moderatoren, von wem auch immer. Das heißt nicht, dass ich auch mal Unsicherheiten hatte oder was auch immer oder keine Ahnung. Ich will jetzt mich nicht darstellen, als ob ich immer der selbstbewussteste Dude war. Es gibt auch gerade Situationen, wo ich nicht selbstbewusst bin oder war. Aber in diesen Situationen, da war das irgendwie so, ich wäre sonst gar nicht da gewesen, sonst hätte mich das rausgesiebt mit der. Und ich habe viele Kollegen gehabt, die rausgesiebt wurden. Zum Beispiel Hannes, erste Generation Giga Games, der hat sich immer unwohl gefühlt vor der Kamera.
Ja.
Er konnte das, also der war nicht schlecht, ne? Aber der hat sich unwohl gefühlt. Der hat gesagt, das ist nicht der Place to be für mich. Mhm. Irgendwie. Das ist überhaupt nicht. Ich will lieber hinter den Kulissen, ich will Grafik machen, 3D, ne? Hier, Budi-Kollege, genauso.
Ich lach schon.
Ich will, ja. Und deshalb wurde der automatisch dann rausgegeben. Und deshalb macht er das auch nicht seit 20 oder 25, sondern er hat das ausprobiert und irgendwann gesagt, das ist nicht das, wo ich mich wohlfühle. Und ich glaube, bei so Leuten wie uns, die das so lange machen, wir wurden gesiebt und wir waren zu fett. Wir sind nicht durchs Raster gefallen. Sonst würden wir das nicht machen können, glaube ich. Also behaupte ich jetzt mal.
Ja, sonst leidest du ja nur. Ja, bestimmt, klar. Also sonst würde das ja nicht funktionieren.
Du müsstest dich jeden Tag aus dem Bett quälen und sagen, oh nein, ich muss heute schon wieder vor die Meute treten, die man mich fährt. Dann kannst du das ja gar nicht machen.
Natürlich,
also das,
natürlich. Ne? Deswegen, das habe ich ja eben gesagt, deswegen von meiner Seite aus wirklich großen Respekt dafür, weil ich weiß nicht, ob ich sowas gekonnt hätte. Deswegen mache ich es ja wahrscheinlich auch nicht.
Genau.
Und ich finde halt einfach, ne, der Rahmen, in dem ich mich öffentlich bewege, finde ich auch, selbst als Sprecher so präsent in dieser Sendung zu sein, ich bin ja trotzdem in einer gewissen Funktion dann irgendwie da. Also auch wenn dann Kommentare kommen oder sowas, selbst wenn mal was falsch ausgesprochen ist oder sowas, wo ja auch gerne darauf hingewiesen wird, dann ist das, dann heißt es eigentlich immer so, habt ihr da nicht genügend recherchiert oder sowas. Aber ich bin ja verschont, Gott sei Dank verschont von irgendwelchen persönlichen Ding.
Naja, die Nasenhaare schon.
Ja, aber deswegen habe ich das, weiß ich das ja auch noch.
Jetzt so. Das ist wie mit dem Straßenfeger. Die roten Ampeln sieht man, die grünen nicht.
Ja.
Eigentlich
also man muss es auf jeden Fall aushalten. Das ist Teil des Geschäfts. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Stück weit immer wieder auch interessant. Das ist halt das, was ich auch so faszinierend finde. So was geht in den Menschen vor? Ne? Also das ist ja, diese Anonymität ist ja wie eine Maske. Und wenn Menschen eine Maske aufhaben, sind sie oftmals viel mehr sie selbst als ohne Maske, weil sie nämlich in dem Moment nicht fürchten müssen, dass es Rückschlüsse auf ihre eigene Persönlichkeit gibt und dass vielleicht Dinge, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind, die man sonst vielleicht unterdrücken würde, die lebt man dann aus. Und dann sieht man halt, und ja, es ist anonym, aber durch die Anonymität ist es auch viel mehr echt, weil durch diese Anonymität die Leute sich trauen, so zu sein, wie sie eigentlich sind. Und da sieht man dann auch schon viel Assihaftigkeit in solchen Momenten.
Da bin ich mir nicht hundertprozentig, also zum Großteil wahrscheinlich schon. Ich glaube aber auch, dass die Maske der Anonymität dafür sorgt, dass du vielleicht auch mal was ausprobierst, ne? Dass du einfach mal vielleicht sagst, so jetzt lasse ich mal die dunklere Seite von mir. Es muss ja nicht die einzige Seite sein, oder ich probiere hier mal den Assi-Witz, oder ich provoziere jetzt mal einfach ganz bewusst, weil ich eh weiß, es hat keine Konsequenzen. Also ich bin nicht sicher, ob das dann das 100, also ich glaube nicht jeder, der im Internet hatet und sagt, was für dumme Arschlöcher, oder der Eddie ist ja ein Wichser. Ich glaube nicht, dass das unbedingt zwangsläufig, also man redet sich das dann immer so ein, der kann ja nicht glücklich sein oder so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass da auch Leute dabei sind, die mit beiden Beinen im Leben stehen, Familienvater sind und irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht alle. Oft sind es vielleicht irgendwelche Incels, die an Einsamkeit in ihrem Kellerzimmer sind. Aber ich glaube...
Das Bild macht das natürlich auch einfacher.
Das macht es einfacher für sich dann zu denken. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn die, die sind nur eifersüchtig auf dich. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, die mögen mich einfach wirklich nicht.
die Steilvorlage nicht.
Der fährt ein Auto, hat eine Freundin und hat, ich glaube nicht, dass der eifersüchtig ist auf meine Akne.
Ja.
So, weißt du, also man macht sich dann, irgendwie redet man sich das so rein. Ich glaube, es ist erschreckend und ich weiß das von mir. Ich kann da immer sehr schön mit dem Eintracht-Forum früher, so mit Mitte 20, was habe ich da schlimme Sachen geschrieben? Man hat manchmal über Fußballspieler.
Ja.
Ja. Wo ich gedacht habe, so, das ist nicht so weit weg von schlimme Sachen über mich bei Rocket Beans oder so schreiben.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil ich ja Fan bin, weil ich mit Leidenschaft dabei bin.
Ja,
und dann, wenn du erstmal mit irgendwas mit Leidenschaft dabei bist, dann fühlst du dich auch persönlich von angegriffen, wenn.
Ja, ja,
wenn der irgendwas wenn macht,
verändert.
Was, ja, ja. Ja, das ist ja, ich werde, oder du, ihr kennt das alle, man wird beleidigt. Ich hab eine Tierlist gemacht mit meinen Lieblings-Souls-Spielen, Dark Souls-Spielen, also FromSoft-Spielen. Und da habe ich es gewagt, Bloodborne habe ich, glaube ich, auf A oder B und nicht auf S-Tier gemacht. Wow. Die Leute haben mir geschrieben, dass sie mich jetzt nicht mehr gucken wollen und so, weil die sich so identifizieren und dann wollen die, dass du die Welt genauso siehst wie sie.
Ja.
Die, ne? Und wenn du da, die sind dann, jeder von euch kennt es, ey, ich fand dich immer cool, aber dass du Limp Bizkit nicht findest, finde ich richtig scheiße von dir. Dislike oder so, ne?
Ja.
Also du kannst 99 Mal den Sweet Spot treffen und wenn du dann einmal was sagst, wo die sich aber unfassbar mit identifizieren, das kann auch bei politischen Situationen sein oder so, dann bist du persona non grata.
Mhm.
Also ja, ich glaube schon, dass die Maske teilweise, wie auch Betrunkene, so was rauskehren.
Mhm.
Aber ich glaube auch, dass die Maske auch dazu verleitet,
zu probieren.
Mal den Fuß.
Ja, unbedingt. Klar, haben, unbedingt. Oder? Wenn du, aber es ist auch mal ein Unterschied. Ich merke das zum Beispiel, was ich gerne mache, ist Assis spielen. So, wenn wir irgendwelche Rollen, One-on-One oder so, und ich weiß, okay, das ist völlig klar auch für jeden, das ist jetzt eine Maske, das ist, bin nicht ich. Dann macht das auch Spaß, einen Assi zu spielen. Aber dann ist auch für jeden klar, es ist hier gerade eine Rolle. Ne? So, es bin jetzt nicht ich. So. Dann ist das erkennbar. Ne? Man muss ja auch eine Verständnisebene irgendwo existieren, damit das, wie du richtig sagst, richtig interpretiert wird und nicht in den falschen Hals. Das Ziel ist ja nicht, dass es in den falschen Hals gerät. Mhm. Das Ziel ist einfach, eine Person zu spielen, die sich von einem selbst unterscheidet, aber es ist eben erkennbar. Also ich verstehe den Reiz grundsätzlich da, was du gerade schilderst, mal irgendwie was auszuprobieren, aber es ist dann auf Kosten anderer Leute und es wird dann in Kauf genommen, dass man vielleicht, und das weiß man ja nicht, Menschen verletzt.
Eben. Und das sagt schon wieder was aus.
Ja. Und das sagt wiederum dann etwas über aus und bestätigt das dann wieder.
Das finde ich halt auch, ne? Maske hin oder her, es ist trotzdem der Ton und der Move sozusagen, ne? Dass man. Und das finde ich dann auch nicht entschuldigend oder irgendwie was. Also, ne, das ist, was ich gut finde, ist halt, dass man selber sich vergewissern sollte, dass es nicht dieses armes Kämmerlein-Mäuschen und ich habe hier nur Burgerpakete und hau irgendwas ins Internet. Das glaube ich auch nicht, dass es so ist. Dafür ist es auch, dafür wäre einfach die Dichte zu groß
ich glaube halt, ich hatte mal die Situation, ihr erinnert euch ja an meinen, heute noch viel treffenderen Greta-Tweet. Und das war ja ein Joke mit Greta Thunberg und Michael Jackson zusammen. Und da habe ich ja auch sehr viel Ärger gekriegt von der Greta-Community als auch von der Michael Jackson-Community. Und da war ein Michael Jackson-Fan, der hat mir auf Facebook geschrieben, der wollte mich verprügeln.
Ja.
Wegen dem Witz. Und da habe ich mit dem geschrieben.
Mhm.
Er hat gesagt, er kommt zur Gamescom, haut mir aufs Maul.
Mhm.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, fair enough, aber ich wollte ihm nur sagen, ich bin selber der größte Michael Jackson-Fan.
Mhm.
Was halt wirklich wahr ist. Seit ich denken kann, seit Kind, ich habe an der Bushaltestelle, wenn ich auf Bus gefahren bin, habe ich Michael Jackson-Tanzschritte geübt. Ja. Und so. Ich war riesen Michael Jackson, ich bin ein Kind der 80er. Michael Jackson war für mich Gott.
Mhm.
Und der war dann so, echt jetzt, so nach dem Motto. Und dann hat er so mal, ja, okay, ey, komm, alles cool. Und so wusste ich. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, so, ne? Also so, alles cool. Und dann hat er mir nicht aufs Maul gehauen auf der Gamescom und das ist alles gut. Aber das hat mir so gezeigt, so, ne? Der liest das und instant ist dieser Hass, dieses geht so, Hass. Und dann, wenn man aber miteinander spricht,
so, und jetzt kannst du den Kreis schließen zu dem, was wir vorhin gesprochen haben über den Straßenverkehr. Wenn man deeskalierend auf Leute zugeht und nicht den Moment nutzt, um das zu verstärken, sondern genau das
natürlich auch sagen, komm doch.
Genau, du Hund oder so. Aber ich meine, du
Hund oder so.
Man kann das, wenn man halt ins Gespräch geht und dann und sagt, okay, pass auf, so, dann verpufft so eine Wut auch recht schnell.
Nee, absolut. Aber ich fand halt auch interessant, dass, weil wir gemeint haben, so, wer steckt dann hinter diesem Hass oder wo, ne? Ja. Am Ende war das ein netter Typ, vielleicht, ja, wo man natürlich sagen kann, du solltest nicht auf einen Witz jemandem Schläger androhen, whatever. Aber so, ja, und vielleicht ist das ja auch schön, darauf die Folge heute enden zu lassen, dass man so, dass jeder von sich vielleicht auch, ne, damit schließt sich wirklich auch dann der Kreis, so dass man erstmal überlegt, so, wer ist die Person da gegenüber und
Perspektivwechsel.
Ja, was triggert die eigentlich? Warum triggert die mich gerade so? Und was ist die Intention dieser Person? Ist es wirklich, ist es vielleicht was in mir ist?
Mhm.
Ja? Oder ist es, also so, finde ich, da kann man sehr viel drüber nachdenken, mal im Umgang miteinander, gerade online. Und man muss leider auch sagen, es ist natürlich auch durch Social Media, als wir angefangen haben, gab es noch kein Social Media.
Ja.
Das war auch nochmal alles bei in der Giga-Community, da hast du dich dann auch im Zweifelsfall mit dem Namen angemeldet. Da gab es auch noch nicht so viele E-Mail-Adressen.
Nee.
Da war dir die E-Mail-Adresse und der Community-Name vielleicht wichtig oder so. Ne? Das hat sich natürlich auch nochmal enorm gewandelt. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Rückkanäle, über die man mich beleidigen kann. Also wenn ich will, ja, ist so. Also wenn ich will,
dein, das ja krass Post gesagt, über Spotify fand ich auch sehr lustig, bei Spotify.
Ja, mittlerweile bei Spotify sogar das letzte Refugium, wo ich gedacht habe, okay, wenigstens zu Podcasts muss ich mir nichts anhören. Nein, aber Spotify doch. Führt Kommentare ein. Aber ne, es gibt 10. Ich alleine habe 10 Rückkanäle. Wenn ich will, finde ich immer eine Beleidigung.
Oh Mann, ja.
Also weißt du was? Das hat sich einfach geändert.
Ja, es gibt nämlich hier auch einen Rückkanal für diese Sendung.
Ja,
und wir freuen uns natürlich über Feedback. Also seid fleißig, haut in die Tasten. Lasst ein paar nette, freundliche Worte zu Ingo da, über dessen Anwesenheit wir uns hier heute sehr, sehr gefreut haben.
Sehr schön,
das hat mich auch sehr gefreut.
Wie heißt euer Podcast?
Schöne Dinge.
Schöne Dinge auf Spotify mit Kommentaren eventuell.
Ja.
Kann man übrigens ausschalten, haben wir auch gemacht jetzt.
Ja.
Wir
haben die extra angelassen.
Wir haben sie angelassen, weil sie bisher wirklich echt fantastisch sind.
Und sind
jetzt keine...
Und bei Schöne Dinge, da gibt es natürlich auch dann...
Richtig.
Genau. Und wenn ihr schöne Dinge unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum einen tun, indem ihr den Podcast der beiden hört oder indem ihr hier in den Rocket Beans Supporters Club kommt. Das seht ihr hier, rbtv.link/almostdaily. Könnt ihr diese, aber auch alle anderen Sendungen auf Rocket Beans unterstützen. Nächste Woche Almost Daily. Weil ich das jetzt einfach gemacht habe.
Yeah,
ne? Das Thema Japan. Zu Gast ist Hiro vom YouTube-Channel Einfach Japanisch. Er ist eigentlich ein Übersetzer, aber er behandelt dort alles zum Thema japanische Kultur. Das habe ich so getan, als wenn ich das nicht hierdurch erfahren hätte. Nein. Und eure Fragen zu diesem Thema, haut die jetzt auch gerne in die Kommentare. Die werden wir nämlich nächste Woche behandeln können. Die werden wir nächste Woche Hiro auch stellen können, weiterleiten können. Also alles, was ihr rund um das Thema Japan gerne mal wissen wollt, fragen wollt, erfahren möchtet, das könnt ihr jetzt in den Comments einmal niederschreiben.
Geil.
Sieht's aus. Bis nächste Woche. Danke, Ingo.
Vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann ist ja gut.
Gerne wieder.
Tschüss.